Liebe Leute, es geht weiter mit dem Podcast der Schachfreunde werden. Folge 3 steht heute an. Heute ist jemand zu mir gekommen. Der erste Gast, den ich hier bei mir zu Hause habe, das ist Stefan Eggebrecht. Seit vielen Jahren unser zweiter Vorsitzender im Verein. Zeitweilig war er auch mal der erste Vorsitzende, also auch für mehrere Jahre. Ja, Stefan, schön, dass du hier hingekommen bist, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, schön, dass ich kommen durfte.
Und wir haben viele interessante Themen zu besprechen. Also du bist ja schon lange bei den Schachfreunden, also seit der Wiedervereinigung. Das wird wahrscheinlich im Jahr 2001 gewesen sein, wenn meine Recherchen stimmen. Und davor warst du lange halt bei der SG Verden 80. Und das sind dann auch Themen, die heute bestimmt sehr interessant sein werden, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde. Ja, ich würde als erstes aber dich kurz vorstellen wollen. Also ich habe natürlich recherchiert und gegoogelt. Und wenn man deinen Namen bei Google eingibt, dann kommt da Folgendes. Also Stefan Eggebrecht ist spezialisiert auf automobile Events, zum Beispiel Rock am Ring. Ja, er macht Fahrzeugüberführungen zu den Events, macht auch Fahrzeugaufbereitungen oder Flottenreinigungen und das sogar über Nacht. Die Firma, bei der er das macht, ist Department of Style, DOS und sitzt in Hennstedt-Ulzburg, Schleswig-Holstein und du bist in etwa 38 Jahre alt. So,
Okay.
wo ist der Fehler?
Das Alter, 2 Jahre zu wenig.
Okay.
Nein, also ja, du hast so gut gemacht. Also ich habe diesen Stefan Eggebrecht noch nie recherchieren können. Ich habe schon mal gegoogelt, aber eigentlich komme ich schon zu meiner Person, die dann meistens mit Schach in Verbindung gebracht wird und in der Regel auch noch mit Immobilien. Aber ich werde das noch
Genau,
mal.
vielleicht hätte ich den Zusatz Immobilien eingeben sollen. Habe ich beim ersten Zugriff nicht gemacht. Also ich habe deinen Namen einfach gegoogelt so und da kommen ganz viele Stefan Eggebrechts und das war jetzt einer davon. Ist halt der falsche, ne? Und das war aber der erste Treffer, den ich da gesehen habe. So, also das bist du nicht. So, aber es gibt tatsächlich einige. Also der Name Eggebrecht scheint sehr verbreitet zu sein in Deutschland, wusste ich vorher auch noch nicht. Ja, und deswegen gibt es da einige Biografien, die man da auch recherchieren kann. Bei dir ist es aber so, dass du, wie gesagt, seit ganz vielen Jahren im Verein bist, also jetzt auch im sozusagen neuen Verein, Schachfreunde werden 24, da eben seit langen Jahren unser zweiter Vorsitzender, zeitweise eben auch der erste. Du bist auch natürlich aktiver Schachspieler, muss man ja auch immer sagen. Ja, bist auch Familienvater. Ich glaube, du hast zwei Kinder, ist das richtig?
Ja, richtig. Jan, der ja bekannt ist, weil er auch Schach spielt. Und meine Tochter ist gleich alt wie Jan, die sind Zwillinge, Merle.
Okay, und die spielt aber nicht.
Mal ein bisschen in der Schulschach-AG, aber bis zum Schachverein wollte sie dann doch.
Okay, und also du selbst bist auch seit vielen Jahren Stammspieler in den Mannschaften bei uns im Verein. Aktuell habe ich nachgeguckt, ist es wohl die dritte Mannschaft, in der du spielst.
So ist es.
Wäre DWZ-mäßig, glaube ich, gar nicht so berechtigt. Könntest, glaube ich, auch ruhig in der zweiten spielen. Wirst deine Gründe haben, warum du das nicht tust, ne?
Ja, zum einen glaube ich, dass es tatsächlich jetzt DBZ-mäßig so ist, dass ich in die dritte Mannschaft gehöre. Dazu ist so, dass mich je höher und je anspruchsvoller der Schach ist, mich das inzwischen auch körperlich sehr fördert. Ich habe insbesondere hinterher das Problem, dass ich ganz schlecht schlafen kann, dass ich im Prinzip die Nacht nochmal eine Schachpartie spiele und bis der Adrenalinpegel runter ist und teilweise sogar vor den Spielen. Das schon. Und eigentlich wäre es mir lieb, ich würde sogar noch ein bisschen tiefer spielen.
Hat sich das verschlimmert sozusagen über die
Ja.
Jahre? Also war das in deinen jüngeren Jahren, war das nicht so, dass du da schlecht schlafen konntest nach einer Partie?
Also ich war auch aufgeregt, aber so auch ungesund, wie es jetzt ist, war es nicht.
Okay.
Das ist ähnlich wie bei Michael Novak, der ja auch so mit
Ja.
während der Schachpartie sein Puls, sein Zuckergehalt überhaupt gar nicht mehr im Griff hat.
Ja, also der Michael Novak, ja, der hat das auch sehr extrem schon geschildert, ne, dass er, weiß ich nicht, dann auch in Zeitnot, wenn er nur noch 3 Minuten auf der Uhr hat, dass er trotzdem nicht sitzen bleiben kann und rumlaufen muss und halt wirklich fürchterlich aufgeregt ist. Und ja, das sind anscheinend so die Effekte, ne? Also Schachspielen ist dann schon auch Stress, so in den entscheidenden Situationen. Okay, ja, trotzdem nochmal eben. Also zu dir als aktiver Spieler, also ich habe es dann auch nachgeguckt, Platz 23 der DWZ-Liste bei uns und dicht gefolgt von deinem Sohn Jan, der ist nämlich auf Platz 25. Ist das so ein familieninternes Duell oder ist euch das schnurzpiepig?
Also im letzten Jahr war es noch extremer. Da war es nämlich nur noch ein DWZ-Punkt. Und tatsächlich hatte ich noch einen mehr. Und in der vergangenen
Hat
Saison,
den Jan das geärgert?
ja, ich habe gesagt, ich bleibe immer vor dir. Und Stefan Hütter hat dann gesagt, ja, das wäre vollkommen in Ordnung, wenn ich dann 2100 und Jan 2099 hätte, dann wäre es für den Verein ideal.
Ja, guter Vorschlag.
Ja, aber ja, ich denke, dass der Jan relativ bald an mir vorbeiziehen wird.
Wurmt den Jan das denn oder ist er da ganz entspannt?
Zumindest lässt er sich nicht mehr
Also die zwei
anmerken.
Punkte mehr hätte er schon gerne.
Die hätte er wahrscheinlich schon. Jetzt ist ja
Okay.
der Abstand etwas größer geworden, weil er in der letzten Saison sehr weit oben gespielt hat.
Ja, so groß ist es aber auch nicht. Also irgendwie 10 Punkte oder sowas.
Ja.
Ja, okay. Na gut, einen Beruf hast du auch. Der ist, glaube ich, im Verein auch weitgehend bekannt. Also du bist Immobilienmakler und ich weiß es nicht ganz genau. Also alles lässt sich halt auch nicht so recherchieren im Internet. Also du warst relativ schlecht zu recherchieren, muss ich sagen. Ich glaube, du bist selbstständiger Immobilienmakler.
So ist es.
Ich weiß aber nicht, ob du das alleine machst oder ob du quasi ein größeres Büro hast. Wie ist das bei dir?
Nein, also ich bin allein inzwischen als Immobilienmakler tätig. Ich hatte früher mit einer Geschäftspartnerin zusammen ein Büro unten in Werden. Das haben wir aber ja, nach der Corona-Zeit aufgegeben und haben uns auch voneinander getrennt, weil es einfach zwischen uns nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt arbeite ich von zu Hause aus und bin da eigentlich sehr glücklich mit. Weil die Zeiteinteilung viel, viel besser
Die
ist.
Corona-Zeit war aber nicht die Ursache.
Es war der letzte Auslöser,
Okay.
ja. Vorher hat es schon gekriselt, zwischen uns, aber Corona war dann letztendlich der Punkt, wo wir dann gesagt haben, jetzt brechen wir das zusammen ab.
Okay. Also
Und
selbstständiger Immobilienmakler und tatsächlich so ein Ein-Mann-Betrieb.
genau.
Und eine Homepage habe ich jetzt von dir nicht gefunden. Die
Nein,
gibt es
gibt es
wahrscheinlich
auch
nicht.
nicht. Und
Und das geht auch gut ohne, man braucht
es geht ohne. Ich mache auch keine Werbung für mich, sondern ich werde tatsächlich nur empfohlen. Und die
nicht.
Kunden, die sich bei mir melden, sind Kunden, die aus welchen Gründen auch immer von mir Gutes gehört haben.
Wie lief es denn so in den letzten Jahren? Also ich habe vor einiger Zeit zum ersten Mal ja, so ein jüngeres Mädchen kennengelernt, die dann gesagt hat, sie möchte auf jeden Fall Immobilienmaklerin werden, weil die alle so toll verdienen würden im Moment. Und in den letzten Jahren Niedrigzinszeit, da war das ja vielleicht auch so. Ja, kannst du das bestätigen? Also Immobilienpreise waren ja fürchterlich hoch in Werden, sind es wahrscheinlich immer noch mit dem Essener Süden. Es muss gut gelaufen sein, oder?
Also in den letzten Jahren ist es für viele Makler sehr, sehr gut gelaufen. Wenn sie überhaupt ein Problem hatten, dann, dass es so gut gelaufen ist, dass viele Verkäufer gar keinen Makler brauchten. Kaum haben sie gehustet, dass ihr Haus zum Verkauf stehen könnte, standen drei Leute dort und haben gesagt, wir möchten das unbedingt kaufen und sie brauchen gar nichts mehr zu tun. Wir kaufen das. Mein Konzept ohne Werbung ist natürlich insofern gut, dass zu mir immer Kunden gekommen sind, die waren dann auch fest entschlossen zu verkaufen. Dann hat es in der Regel natürlich noch ein Erstbewerbungsgespräch meinerseits gegeben, aber ja, eigentlich immer sind wir dann auch zusammengekommen. Zurzeit ist es so, dass alle Makler darüber stöhnen, dass sie zwar wieder Objekte bekommen, aber nichts verkaufen können. Ja,
Weil
Markt
das mit den Banken so schwierig geworden ist, also habe ich gehört, dass man also eine Bankenfinanzierung im
Es ist
Moment aufgrund der hohen Zinsen und so weiter sehr schlecht bekommt.
eine ganz ungewöhnlich schlechte Gemengelage. Zum einen haben sich die Zinsen stark erhöht, im Prinzip vervierfacht innerhalb von 1,5 Jahren, von 1 auf ca. 4%. Das macht für viele, insbesondere jüngere Käufer, den Hauskauf unmöglich.
Die Immobilienpreise selbst sind immer noch relativ
Die
hoch,
Preise sind nicht im selben Maße gesunken. Ich prophezeie, dass sie noch weiter sinken werden, insbesondere bei älteren
ja, ist auch
Immobilien.
meine Theorie, aber da liest man immer viele
Dazu
unterschiedliche Einschätzungen.
kommen wirtschaftliche Unsicherheiten, es kommen Unsicherheiten über energetische Sanierung. Diese Gemengelage ist einfach sehr gut.
Okay, gut, aber als Immobilienmakler in
Wollte aber der einen Frage nicht ausweichen. Ja, man kann auch gut als Immobilienmakler verdienen.
Ja, perfekt.
Zumindest wenn man etabliert ist. Davon gehe, also ich, das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, dass das jetzt so ist. Aber zu Beginn meiner Selbstständigkeit gab es auch Jahre, da hätte ich besser die Immobilien putzen sollen, als dass ich sie verkaufe. Oder versuche zu verkaufen, so muss man es eigentlich sagen.
Das sind dann so die harten Zeiten,
Die
die
harten
es auch gibt.
Zeiten, einfach eine typische beginnende Selbstständigkeit, wo es wirklich Jahre gab, wo man geackert hat, noch und nöcher, und das, was dann hinter in der Jahresbilanz stand, war erschreckend wenig.
Na gut, aber da hat sich das
Das ist
Durchhalten gelohnt,
lange
ne?
vorbei, aber ich behalte das noch in Demut im Hinterkopf.
Ja, ist vielleicht auch keine schlechte Erfahrung, ne? Wenn man die mal gemacht hat, weiß man das andere vielleicht etwas mehr zu schätzen. Ja, jetzt wollte ich gerade schon ansetzen, als Immobilienmakler in Werden, also du machst wahrscheinlich nicht nur Werden, das wäre ein bisschen wenig, sondern wahrscheinlich so den gesamten Essener Süden, oder geht das auch darüber hinaus noch?
Also die Immobilien, die am weitesten weg waren, die ich verkauft habe, waren im Münsterland, kurz vor Münster, in Nottuln ganz genau. Und ich würde auch noch weiter verkaufen. Es hängt immer davon ab, wer spricht mich darauf an. Wenn mich jetzt ein Kunde aus Werden anspricht und sagt, er hat ein Haus in Berlin, dann würde ich das verkaufen.
Und dann fährst du auch dahin, wenn es sein
Dann
muss.
würde ich dahin fahren. Möglicherweise würde ich mir einen Kooperationspartner suchen, der bestimmte Dinge vor Ort für mich erledigt. Aber ich hatte zum Beispiel mal ein Objekt, das dann privat verkauft wurde in Mainz, auch für einen Kunden, den ich hier aus Essen kannte. Das hätte ich mir reizvoll vorgestellt, da ein paar Wochenenden hinzufahren und mal, ja, Mainz und Umgebung kennenzulernen.
Ja, das ist dann auch eine
Und
gute
das
Gelegenheit, stimmt.
muss man sicherlich dann auch gut organisatorisch planen, dass man die Termine vor Ort dann wirklich auch bündelt, aber viele Dinge lassen sich ja mittels Internet gut von zu Hause aus oder vom Laptop aus erledigen.
Ja, worauf ich hinaus wollte, war, dass, also wenn du in der Gegend hier in Essen-Werden und so weiter tätig bist, dadurch auch eine sehr gute Ortskenntnis ganz bestimmt hast. Und das kann ich jetzt erzählen. Die hast du nämlich, also mir und meiner Familie gegenüber, auch schon mal unter Beweis gestellt. Da habe ich nämlich erzählt, dass wir hier hingezogen sind, neu, ne? Also ich habe auch 10 Jahre lang in Bonn und Köln gewohnt, und wir sind dann irgendwann zurückgezogen nach Essen. Und die Straße hier heißt Karthago. Und wir wussten nicht genau, ob das zu Haidhausen oder Werden gehört, weil es wahrscheinlich ganz genau auf der Grenze zwischen diesen beiden Stadtteilen ist. Und du hast sofort gesagt, dass das
Heidtausend
zu Haidhausen gehört. Ja, genau. Und seitdem weiß ich
gehört. Es gibt ein paar kuriose Ecken in Werden, die man eigentlich ganz anders zuordnet. Den Katthagen würde man immer zu Werden zuordnen. Genauso wie man die Straße in der Borbeck ganz unten am Ruhrufer zu Werden zuordnen würde. Auch die gehört zu Heidtausend. Da gibt es so ein Schnell, ne, so eine Ecke, die dann tatsächlich bis zur Ruhr Haidhausen bis zur Ruhr führt. Lernt man mit der Zeit.
Ja, perfekt. Ja, ich glaube, ich komme gleich nochmal auf das Thema Immobilienmakler zurück. Vielleicht streichen wir das gleich nochmal. Aber jetzt müssen wir uns ja langsam mal dem Schach widmen. Und ja, erstmal so die Themen, also über die ich gerne mit dir sprechen würde heute. Ja, das ist einmal eigentlich allgemein dein Verhältnis zum Schach. Ja, wie du dazu gekommen bist, warum du es überhaupt spielst und so weiter. Dann ist natürlich mit dir sehr stark verknüpft auch diese Historie von SG Werden 80. Da würde ich natürlich auch super gerne mit dir drüber sprechen. Wird bestimmt auch ein Schwerpunkt sein. Ja, und dann bist du eben seit vielen Jahren auch ja im Vorstand der Schachfreunde Werden 24. Und ja, da gibt es ja auch dann seit dieser Vereinigung im Jahr 2001 tolle Entwicklungen. Und vielleicht können wir auch darüber ein bisschen sprechen. Und am Ende gibt es ein Quiz. Ja, das sind so die Dinge, die wir heute hoffentlich angehen. Okay, also dann erster Themenkreis wäre, wie bist du denn zum Schach gekommen? Also jeder hat ja so seine Anfänge. Wie war es bei dir? Also häufig ist es der Opa oder andere
Es
Verwandte.
ist tatsächlich der Opa gewesen, wobei es der Nen-Opa war, der mit uns im selben Haus wohnte, der mir das Schachspielen beigebracht hat, mir auch sehr schnell ein Schachbuch, war wirklich ein absolutes Anfängerbuch und ein Brett geschenkt hat. Ganz kurios, er hat Schach wohl, ja, mit anderen Regeln gespielt. Unter anderem gab es den Anfangszug H3, A3. Und zwar als Doppelzug.
H3, A3.
Man
Also
konnte
der Bauer zieht nach, ach so, ach, beide Bauern
man
gleichzeitig.
konnte beide Bauern gleichzeitig nach vorne ziehen. Gut, das Schachbuch hat das nicht hergegeben und insofern habe ich das auch nicht vertieft, aber er hatte diese
Die
Regel,
Eseltreueröffnung wahrscheinlich.
wo auch immer er das kannte, also es muss in irgendwelchen Kreisen gespielt worden. Und
Und dann warst du ganz enttäuscht, dass man das in echt
in echt
nicht
konnte man
darf.
das dann nicht machen. Nein, das, ich habe es aber auch irgendwie nicht so für mich entdeckt, diese Eröffnung.
Ah, nicht deine Lieblingseröffnung, okay.
Ja, und ja, er wollte mich da auch mehr ranführen, aber ich war, denke, ich wäre zwischen 6 und 8 Jahren gewesen sein. Dann ist es lange eingeschlafen und ich bin Anfang der 80er Jahre, da war eine Schachweltmeisterschaft zwischen Karpow und Korschnoi.
Das hat 81 wahrscheinlich.
Genau, die 81er. Ziemlich einseitig, weil Karpow deutlich überlegen war. Ich glaube, Korschnois Frau war auch noch in Russland interniert und er wurde auch da eben dadurch unter Druck gesetzt. Ich glaube, die ist dann 6:2 oder so ausgegangen.
Ja, wobei es 3 Jahre vorher knapper war in Baguio, ich weiß nicht, wie es man richtig ausspricht, und auf den Philippinen, aber dann 3 Jahre später war Karpow irgendwie ganz überlegen, ne?
Und bei dieser Weltmeisterschaft, also die Partien wurden damals noch in der WAZ veröffentlicht. Und ja, da ich begeisterter Sportteilleser war, wahrscheinlich hauptsächlich Fußball, bin ich darüber gestolpert und dann irgendwann habe ich dieses alte Schachbrett von meinem Opa wieder rausgeholt.
Und du konntest die Notation, die konntest du aus der
Nee, die
Watz.
konnte ich noch nicht. Und dann habe ich mir das am Brett erarbeitet. Es gab ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Das Gute damals war, die haben fast nur offen gespielt.
Offene Spiele, E4,
Offene
E5.
E4, E5.
Aber hat Korschnoi nicht immer Französisch gespielt? E4, E6?
Nee, in dieser Weltmeisterschaft, wenn er es gespielt hat, dann ganz selten.
Okay.
Also er hat fast immer, also es wurde Italienisch, Spanisch und Russisch gespielt.
Okay, ich glaube, 3 Jahre vorher war es anders. Da gibt es viele französische Partien, aber die 81er, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Also das, ja, kann gut sein, dass es da ganz
Und
anders
ich
gespielt
bin
wurde.
wenige Wochen oder Monate später zum ersten Mal zu dem alten Schachfreunde Werden 24 Verein gegangen, die eine kleine Anzeige in den Werdener Nachrichten hatten, dass sie jetzt eine Jugendabteilung gründen würden. Und das ist damals wohl sehr gut eingeschlagen. Es waren rucki-zucki 10, 15 Jugendliche da, die dort Schach gespielt
Und du warst
haben.
einer von den Jugendlichen.
Und ich war einer von denen
Wie alt
und
warst du denn etwa?
ja, 81, 82, mein Kopf, ja, ich war 16, vielleicht 17.
Und vorher hatten die Schachfreunde Werden gar keine Jugendabteilung. Die haben die da erst gegründet.
Ich vermute ja. Also Spieler, die damals, also ich war damals einer der besten Spieler, weil ich ja schon Schacheröffnung konnte, unter anderem,
Die Eselsohreröffnung?
nein, die Eselsohreröffnung nicht, aber die Eröffnung aus der Schachweltmeisterschaft.
Ah,
So,
richtig.
und
Ja. Offene Spiele, gut.
als Jugendlicher spielt man ja hauptsächlich E4, E5. Und das heißt, ich wusste, dass man dann einen Springer rauszieht und idealerweise auch noch den Läufer und noch einen zweiten Springer. Und das hat schon gegen sehr viele Jugendliche was gebracht. Damals waren ja fast nur Anfänger dort. Mit Ausnahme der Gunkel-Zwillinge. Die waren damals schon deutlich besser. Und wir haben dann relativ schnell eine Jugendmannschaft gegründet, in der ich auch gespielt habe. Mitglieder waren unter anderem zum Beispiel auch Klaus-Peter Schulz, der hat damals auch schon in der Jugend gespielt, bei 24. Ich hatte deutlich andere Interessen zu der Zeit. Deswegen bin ich vielleicht etwa ein Jahr im Schachverein.
Was hattest du denn für Interessen? Also
Also
gibt's auch andere Hobbys, Sportarten bei
es
dir?
war meine wilde Zeit. So. Und so würde ich das eigentlich gern auch stehen lassen. Ja. Ich habe mich für viel interessiert, aber Schach war dann irgendwann nicht mehr dabei oder nicht
Motorräder,
mehr so richtig
Rockmusik,
da. Nicht mehr so richtig dabei.
Friedensdemos, ich weiß nicht, was in den 80ern halt so angesagt
Sowas in der Richtung.
war. Ja, also er lächelt dabei,
Ne?
ziemlich unglaubwürdig. Also es waren keine Friedensdemos, glaube ich.
So. Und ich war sicherlich auch einer der sehr unzuverlässigen Schachspieler. Da muss man sagen, der damalige Jugendwart hatte noch unglaublich viel Geduld mit mir und hat immer wieder versucht, mich ans Brett zu kriegen bei den Jugendmannschaftskämpfen, aber ich habe ihn dann auch oft versetzt und irgendwann im Laufe, es muss auch im Laufe des Jahres 82 eigentlich gewesen sein, bin ich dann einfach nicht mehr zum Schach gegangen. Und ja, dann habe ich gut 2 Jahre kein Schach gespielt. Weder bei 24 noch bei dem neuen Schachverein.
Also der Neuschachverein wäre die SG Werden 18.
Das war die SG Werden 80, die damals
Den,
übrigens
den,
noch anders hieß.
ja, den, die hieß nämlich, glaube ich, HSG, oder?
Die hieß HSG Werden Hobbysportgemeinschaft Werden.
Aber
Aber dann
das
kommen
war ja,
wir
glaube ich, noch nicht 81, 82, oder? Sondern
vielleicht.
du hast
Nee,
mir, also der Stefan ist hier bei mir vorbeigekommen mit einer großen Tasche, die er dabei hatte, und darin sind mehrere Aktenordner. Und er hat mir hier, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, einen dieser Aktenordner gezeigt. Und das ist die erste Jahreshauptversammlung der SG Werden 80, mit schönen Bildern aus den 80er Jahren und ganz jungen Leuten, die man alle schon mal gesehen hat, aber auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz wiedererkennt. Und das war aber 1984, hast du mir gesagt.
84, Anfang 84 hat es diesen großen Streit, oder Ende 83, Anfang 84, in dieser Zeit muss es diesen großen Streit bei Verden 24 gegeben haben. Und ich weiß, dass sich Verden 80 dann am 10. Februar gegründet hat. Da haben die ihre erste Versammlung gemacht,
10. Februar 84.
10. Februar 84.
Da wurde die SG Werden 80 gegründet oder die HSG.
Ja, jetzt rutschen wir. Damals war es noch HSG, aber die ist ja übergegangen in die
Okay.
SG Werden 80. Vielleicht bleiben wir einfach mal bei SG Werden 80, auch wenn das dann nicht ganz korrekt ist historisch, damit man nicht mit den Namen dauernd durcheinander kommt. Ich weiß auch gar nicht
Ja,
mehr, wann das.
können wir für den Moment machen, aber ich werde das gleich nochmal aufdrücken.
Ich kann dir aber nicht sagen, wann aus HSG Werden SG Werden 80 wurde. Das war auch gar nicht.
Na gut, aber also die Geschichte war so, dass es halt Querelen gab, das hast du gesagt, bei den Schaffreunden Werden. Da waren sich also mehrere Vereinsmitglieder irgendwie nicht mehr grün. Worum es genau ging, weiß ich nicht. Also ich war da noch recht klein und wenn überhaupt maximal ganz kurz im Verein, und kenne das alles nur so aus grauer Vorzeit und aus Erzählungen. Aber du warst ein Stückchen älter und hast auch diese Gründung der SG Werden 80 dann auch live erlebt oder bist du später dazu
Ich bin
gekommen?
ja später dazu gekommen. Ich habe Ende 84 einfach wieder Lust gehabt, Schach zu spielen.
Das heißt, diese Fotos von der ersten Jahreshauptversammlung, die du mir gezeigt hast, da warst du nicht
Da
dabei.
bin ich nicht dabei.
Ah, okay.
Ne? Die Fotos hat wahrscheinlich der Hajo Weber gemacht. Der ist nämlich nicht auf den Bildern. Sonst hätte ich vermutet, der Michael Novak hat sie gemacht. Aber da er ja auf dem einen Bild zu sehen ist und ich meine auch auf einem zweiten, war er es nicht. Sonst wäre er prädestiniert als Fotograf, das zu machen. Ich glaube, in späterer Zeit hat er das dann auch gemacht. Aber nee, ich war noch nicht dabei.
Ja, ich erzähle mal kurz, wie diese Fotos so in etwa aussahen, die du mir da gezeigt hast. Also, die sind aufgenommen worden in der Teestube des Gymnasiums Essen-Werden. Das war euer Spiellokal.
Genau.
Also, letztendlich war es ja dann so, dass eben 1984 die Gründung, also erst der HSG hieß sie da, Hobby-Schachgemeinschaft hast du gesagt, ne? Das
Ja.
bedeutet die Abkürzung, die dann später übergegangen ist in die SG Werden 80. Und der Unterschied ist, dass bei der SG Werden 80, das war, glaube ich, ein Gesamtverein, der eben auch Fußball und andere Sportarten unter einem Dach vereinigte und die SG Werden 80 Schachabteilung war dann eben nur eine Abteilung, was dazu führte, dass der Vorsitzende der SG Werden 80 dann auch eigentlich gar kein Vorsitzender war, sondern ein Abteilungsleiter. Richtig?
Ja und nein, also auch die HSG Werden war ein Gesamtverein und da gab es eine Schachabteilung.
Okay.
So, und später hat die HSG Werden fusioniert mit der Spielvereinigung Werden 80, das war ein Fußballverein. Und daraus ist die SG Werden 80 entstanden, wieder als Gesamtverein. Ja, und insofern ist es richtig, es war immer eine Schachabteilung.
Okay.
Wobei, das mag nominell richtig sein, dass es nur einen Abteilungsleiter gab. Darauf sind auch in den 80er Jahren häufig die Werden 24 Vorsitzenden rumgeritten, was möglicherweise nicht zur guten Atmosphäre bei Fusionsgesprächen
Ja,
beigetragen
so ein
hat.
bisschen Piesacken muss man sich ja. Okay, also so war das auf jeden Fall.
Ja.
Okay, also haben wir die Fusionsgeschichte dann jetzt tatsächlich mal rekapituliert. Finde ich auch gut, dass wir das getan haben. Ja, aber ich wollte eigentlich die Fotos beschreiben. Also aufgenommen in der Teestube des Gymnasiums Werden. Und unter anderem, also ganz viele junge Leute sind darauf zu sehen, ne? Mit relativ vielen Haaren. So war das halt in den 80ern. Schade, dass du nicht auch drauf bist. Wie viele Haare du gehabt hättest, hätte mich schon auch interessiert.
Es gibt ein Foto von 92, da bin ich noch mit vollen Haaren drauf.
Waren
Das
die lang
ist ein
früher?
Zeitungsartikel. Nee, normal lang. Ich hatte sowieso nur noch normal lange Haare. Nein, also vielleicht auch noch zu diesen Fotos. Das sind unglaublich viele junge Mitglieder. Werden hatte damals, Werden, oder die HSG, also der neue Verein, hatte fast 40 Mitglieder. Und davon waren gefühlt 30 Kinder und Jugendliche. Das war wohl ein vergleichsweise neues Konzept, dass man sagt, niederschwellig als Hobbysport Schach und auch Kinder anzusprechen. Gab sogar wohl in der Anfangszeit irgendwann eine Begrenzung, dass man gesagt hat, wir nehmen nur noch Mitglieder ab 16 Jahren auf, weil es so viele Kinder waren, dass man das nicht mehr handeln konnte. Ähnlich wie jetzt bei Mülheim Nord, die gerade ja auch einen Aufnahmestopp gemacht haben, weil sie sagen, wir können das einfach nicht mehr packen.
Ja, auch sehr erstaunlich, ne?
Ja.
Also in den 80ern war das schon so, dass man quasi zu viele
Ja.
Schachnachwuchsspieler hatte.
Der Verein war überhaupt unglaublich jung. Also die ältesten Mitglieder, und das waren glaube ich nur zwei oder drei Mitglieder, waren über 40 Jahre. Es gab kein Mitglied über 50 Jahren. Und in Anführungsstrichen die Älteren, das waren schon welche, die in den 20er waren. Also zwischen 25 und 30, das waren schon die gestandenen Senioren. Und
Gut, also diese Fotos, ich glaube, die sind schwarz-weiß, ne? Also das wird jetzt irgendwie Zufall sein, weil es gab natürlich auch da Farbfotos schon zu der Zeit. Aber durch diese Schwarz-Weiße sieht es natürlich irgendwie noch mal ein bisschen älter aus und also wirklich unglaublich junge Leute, ne? Also ich sage jetzt auch dann mal ein paar Namen, die da so zu sehen waren. Also einmal war da zu sehen natürlich auch Kalesi Kora. Ne? Und wenn man über SG Verden 80 spricht und über die Teestube Verden, muss man auch Kalesi Kora wahrscheinlich nennen. Wer den nicht mehr kennen sollte, also Kalesi Kora heißt in Wirklichkeit oder hieß Karl-Heinz, also er ist vor einigen Jahren verstorben. Und das war einerseits der Hausmeister des Gymnasiums Verden über Jahrzehnte wahrscheinlich und von daher schon irgendwie wichtig, ne, als Hausmeister von so einer großen Schule und hatte damit auch irgendwie so die Macht über die Teestube in Verden, also da, wo ihr gespielt habt, was euer Spiellokal war. Und dann war der aber auch eben noch sehr aktiv im Hobbysportbereich, Amateursportbereich und eben so der, keine Ahnung, der Vater der SG Verden 80 und die dann als Verein eigentlich bekannt geworden ist in erster Linie durch Fußball, ne? Also da waren die dann ja auf Essener Ebene so relativ erfolgreich dann. Und also das war Kalesi Kora, das war irgendwie so jetzt darf man es nicht zu despektierlich ausdrücken, aber schon ein wichtiger Mann so im Essen Werdener Sport. Wenn man jetzt sagen würde, der Pate von Werden, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Aber
Aber er war ja eigentlich
er
sogar
war
Pate,
omnipräsent, ja.
er war auch Pate beider Schachvereine, denn die 24er hatten lange Zeit in den 80er Jahren kein Spiel, hatten noch nicht das Jugendzentrum als Spiellokal, sondern haben in einem Pavillon nur wenige Meter von uns entfernt gespielt,
Ja, das stimmt, da
am
war ich auch dabei.
Ruhrufer.
Richtig, wir waren eben im Pavillon im Gymnasium Bern.
Also beide Schachvereine wurden eigentlich protegiert
Hingen ab
vom
von
Karl-Heinz. Von
Kalesi
Kalesi Kora. Und ich glaube, erst Anfang der 90er Jahre ist dann Verden 24 aus dem Gymnasium raus und ins Jugendzentrum.
Ja, da muss da verbessert, muss man sagen. Also das Jugendzentrum Bern hat natürlich auch so begrenzte Raumkapazitäten. Das merkt man dann manchmal auch bei den Vereinsabenden oder Turnieren. Aber insgesamt finde ich, ist das ein super, super Spiellokal, eben weil es auch diese Verknüpfung zu den Jugendlichen schon bietet und weil man da auch ganz viele andere Dinge machen kann, außer Schach spielen. Also das finde
Es
ich
ist
schon
mit
super.
Sicherheit ein Fortschritt gewesen, sowieso von dem Pavillon, in dem vorher 24 gespielt hat. Das war sehr, ja, unpersönlich. Die Teestube war sicherlich für alle anderen Mannschaften eher eine Zumutung. Für uns war das aber schon eine Heimat, da unten im Keller zu spielen. Und wir haben auch sehr viel über Schach hinaus gemacht. Insofern, die hatte wenigstens was. Aber diese Pavillons waren ja Funktionsbauten.
Ja, also wir haben natürlich auch ein paar Jahre gespielt mit den Schachfreunden Werden, also in diesem Pavillon im Gymnasium Werden. Und allein die Toilettensituation war schon nicht so ganz angenehm. Und eben wenn man an so Schultischen spielt, ist es auch, naja, für Erwachsene dann irgendwie so mäßig gut. Also das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und waren dann aber, glaube ich, auch froh, dass wir uns da verändern konnten ins Jugendzentrum Verden. Und ihr hattet aber die Teestube, das war Souterrain, ne? Also man musste da so eine Treppe runter und dann hieß das Ding Teestube. Also war quasi so ein Kellerraum, der aber irgendwie nett eingerichtet war. Ich glaube, da gab es auch so eine Theke, so eine Bar, ne?
Im Vorraum gab es eine Bar. Diese Teestube kannte ich als Schüler wirklich als Partyraum. Da wurden dann die Klassenpartys gemacht.
So war es auch Schüler am Gymnasium,
Ich
ja.
war auch im Gymnasium. Und irgendwann war das nicht oder nur noch eingeschränkt zulässig, wahrscheinlich aus Brandschutzgründen. Ab und zu waren da noch mal irgendwelche Schulgruppen, aber das wurde deutlich weniger und Partys wurden auf keinen Fall mehr gefeiert.
Ja, und Dann gab es eben diese Querelen, also um jetzt den Bogen nochmal zurückzuschlagen, wie es eigentlich dazu kam, zu dieser Trennung. Also es gab zuerst die Schachfreunde Verden 24 und ja, wie gesagt, dann waren sich da einige Vereinsmitglieder nicht mehr grün. Das führte dann dazu, dass einige ausgetreten sind aus dem Verein und einen neuen gegründet haben. Das war dann 1984, davon gibt es eben diese schönen Schwarz-Weiß-Bilder mit Leuten drauf, wie zum Beispiel, die heute noch im Verein sind, ne? Also die meisten davon jedenfalls. Michael Nowak, ne? Ich sage jetzt mal ein paar Namen. Klaus-Peter Schulz, Stefan und Heinrich Blank. Der Heinrich ist leider auch verstorben vor ein paar Jahren. Tobias Bury kam später zu. Also der war jetzt nicht auf diesen Schwarz-Weiß-Fotos, aber der war
Also
auch.
Tobias ist, glaube ich, 79 geboren,
Ja.
84. Gut, mit 5 kann man schon Schach spielen, aber
Ja,
nein.
okay, ja, ich gebe zu, jetzt geht es bei mir ein bisschen durcheinander. Also ich hab mir einige Mitgliedsnamen aufgeschrieben, die heute noch im Verein sind. Einer davon ist eben der Tobias Muri, der früher auch bei Werden 80 war. Auf diesen Bildern, wenn wir jetzt dabei bleiben, kann ich nochmal sagen, wen ich da gesehen habe. Da habe ich noch gesehen Detlef Perkams, Michael Nowak habe ich schon erwähnt, Kali Sikora, dann habe ich einen sehr jungen Heinrich Blank da auch gesehen und einen sehr jungen Stefan Blank. Und irgendwie waren die überhaupt alle sehr jung.
Stefan Blank war 12 oder 13 Jahre alt.
Und jetzt sage ich aber noch Namen, die jetzt auch noch bei uns im Verein sind, die vielleicht da in der Gründungszeit von SG Werden 80 noch nicht da waren, aber dann anscheinend später dazu gekommen sind. Jetzt bei Lutz Isenberg bin ich mir nicht ganz sicher, weil war der bei 80, ja.
Der war schon mal 80.
Okay.
Aber ich kann dir, da habe ich ja hier, dafür habe ich ja die Akten mitgebracht. Ja, ich habe also auch mir mal die Akten 98, 99, also in der Endphase angeguckt. Also da Lutz Isenberg, der Klimken, Volker Bauer, Adam Sagan, Tobias Bury, ja, sicherlich Stefan Blank, Michael Nowak, Klaus-Peter Schulz, meine Person. Das habe ich wahrscheinlich noch einige vergessen. Es sind
Ja.
relativ viel, Harry Köploff natürlich,
Ja.
Michael Grevenick.
Ja, das ist sowieso so, ne? Es ist schwierig, da immer alle lückenlos zusammenzubekommen und die zu nennen. Also ich finde, dass sowohl in der Festschrift, die wir vorhaben für das Jubiläumsjahr, als auch hier in den Podcasts, es natürlich schon schön ist, wenn wir möglichst viele Vereinsmitglieder auch nennen, ne? Aber man schafft es wahrscheinlich nicht, alle zu nennen. Und wenn jetzt jemand nicht dabei sein sollte, ist es auf keinen Fall irgendwie persönlich gemeint, sondern es sind einfach über die Jahre viele, ne? Und man schafft nicht immer alle lückenlos zu erwischen. So, der Stefan hat jetzt gerade eine seiner Akten aufgeschlagen und guckt jetzt auf eine wahrscheinlich sehr alte Mitgliederliste.
Ich habe jetzt gerade durch Zufall eine Mitgliederliste von Juli 97. Ja, aber Jürgen Schütze, da habe ich eben nicht erwähnt, der ja auch heute noch im Verein ist. Nee, ansonsten haben wir die, glaube ich, alle genannt.
Und du hast ja gesagt, ihr wart dann am Anfang bei der Gründung so etwa 40 Leute. Das war ja am Ende bei der sozusagen Wiedervereinigung im Jahr 2001 nicht mehr. Das heißt, ihr müsst auch relativ viel Mitgliederschwund gehabt haben, also im Laufe der Jahre.
Ja und nein. Der Verein war immer relativ stabil zwischen 20 und 30 Mitgliedern. Es gab auch mal Situationen Ende der 80er, Anfang der 90er, wo wir nur 20 waren. Aber zum Beispiel im Jahr 99, also kurz vor der Fusion, waren es tatsächlich 32 Mitglieder. Ich war auch überrascht, aber der Verein war dann relativ stabil, was die Mitgliedschaft anbelangt. Hauptsächlich dadurch, dass wir immer mal wieder Jugendaktionen gemacht haben, dass wir immer wieder versucht haben oder auch geschafft haben, Jugendliche in den Verein zu bringen. Die sind nicht alle da drin geblieben, das ist natürlich, das geht dem Stefan Hütte heute genauso. Da werden viele durchgeschleust, die dann mal ein paar Monate Schach spielen und dann gehen sie auch wieder raus. Aber wir hatten relativ viele Jugendliche, so im Alter, ich sag mal so ab 14, 15. Tobias Bury ist ein Beispiel, der hat dann aber auch gleich seine Freundin mitgebracht.
Der hat seine Freunde mitgebracht.
Seine Freundin.
Das ist
Timo
gut.
Schiller ist dann in den Schachverein gekommen, Christian Günther, die dann ja auch bei der Fusion noch dabei waren. Adam Sagan ist darüber gekommen. Und eine Reihe anderer, wo ich die Namen kaum noch kenne.
Okay. Ja, aber um noch mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also diese Gründungszeit, die ist natürlich irgendwie besonders spannend, ne, weil es wirklich Vereinshistorie ist. Also da im Jahr 1984 und die Querelen. Du hast gesagt, du warst eigentlich noch nicht live dabei. Weißt du es denn trotzdem irgendwie jedenfalls ungefähr, worum es da gegangen ist? Also ich weiß es halt nicht.
Also auch ich bin auf Mutmaßung angewiesen, habe also im Laufe der Jahre natürlich das eine oder andere gelesen oder auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Ich glaube, dass es dass die Ursache ja auch persönliche Animositäten im Vorstand vom damaligen Bern 24 waren. Es gab einmal den, ich sag mal, den etablierten Vorstand, der es, glaube ich, auch auf ruhige Art weiterführen wollte. Es gab dann zumindest zwei sehr engagierte junge Mitglieder, den Detlef Perkams und den Hajo Weber. Die wollten es ganz anders machen.
Ja, die beiden Protagonisten, die hört man dann immer in dem Zusammenhang. Also da scheint was dran
Ja.
zu sein, dass die sehr wichtig waren,
So.
dass es dann zur
Und
Trennung gekommen ist.
ich glaube, dass es tatsächlich hauptsächlich persönliche Sachen. Persönliche Dinge waren vielleicht auch so was wie Machtkämpfe. Kann man sich heute kaum vorstellen, wenn man sich unseren Vorstand heute anguckt. Wir wären froh, wenn wir noch zusätzliche Leute in den Vorstand kriegen würden. Das soll auch jetzt hier mit der Aufruf sein, wie ich das immer tue. Ich würde mich sehr freuen, weitere Vereinsmitglieder in die Vorstandsarbeit, überhaupt in die Vereinsarbeit einbinden zu können. Und es war aber damals vielleicht auch mal so noch so dieses klassische Vereinswesen, wo der Vorsitzende eine Persönlichkeit war und
Da war man auch jemand, ne?
man
Wenn man
war jemand,
Vorsitzender des Schachvereins in Werden war.
man hat sich im Übrigen, alle haben sich untereinander gesiezt. Ja, es war also ein sehr förmlicher Verein.
Das kennst du auch noch aus
Das
deiner Anfangszeit, dass man sich
kennt
gesiezt hat im Verein.
bei Werden
Dann darf ich
24.
gegen Sie eine Partie spielen, so.
Ja, also es wurde, wir Jugendlichen haben sowieso gesiezt, das war, aber auch untereinander wurde sich gesiezt, ganz überwiegend. Und weil du das gerade ansprichst, als Jugendlicher war es schwierig, einen Senior zum Spielen zu kriegen. Das war für mich auch übrigens eine sehr große Enttäuschung damals bei 24. Dass ich als älterer Jugendlicher nicht nur mit den 6- und 7-Jährigen spielen wollte, bis 18 Uhr oder 18:30 Uhr, sondern ich wollte abends Schachpartien spielen, wollte ja was lernen, wollte ja meine offenen Spiele ausbauen. Und es war schön, wenn ein Emil Grafeld sich mal herabgelassen hat, um mit mir zu spielen, aber das war selten. Häufig wurde man dann wurde es abgelehnt, nee, man hätte keine Lust mehr, aber 5 Minuten später saß dann diese Person da und spielte mit jemand anders.
Ja, also das waren da schon so ältere Generationen, ne? Emil Grafeld ist gerade genannt worden, also der war dann halt schon älter. Also ich kenne den nur als Rentner, ne?
Ja,
Aber
ich kenne ihn auch nur als Rentner.
ja, also zu der Zeit, wo ich in den Verein gekommen bin, also auch so Anfang der 80er, da war, glaube ich, schon Rentner. Ich kann es jetzt nicht genau beschwören. So, und es scheint aber dann insgesamt so gewesen zu sein. Also ich versuche mich jetzt auch selber daran zurückzuerinnern, an meine Zeit, da, ob ich das auch so wahrgenommen habe, dass also die ältere Generation dann irgendwie, keine Ahnung, sich ein bisschen abgeschottet hat, Berührungsängste hatte oder auch einfach nicht dafür interessiert hat, also für die jüngeren Schachspieler, ne? Ich glaube, ich kann das so in Ansätzen nachempfinden. So krass habe ich es aber nicht empfunden. Also da hatte es sich wahrscheinlich schon entspannt dann nach der Trennung, also als ich dann so bei den Schachfreunden werden groß geworden
Also ich
bin.
fand diese Atmosphäre, also diesen Unterschied zwischen den Atmosphären bei 24 und dann bei den neuen Vereinen, das fand ich frappierend. Im neuen Verein wurde sich automatisch geduzt,
Weil ihr
auch
auch alle sehr jung wart, also überwiegend.
ja, aber auch den Vorsitzenden, den Werner Baumgart, der war Mitte 40, hat von sich aus allen das Du angeboten. Das war schon vielleicht auch für die damalige Zeit ja so ein Türöffner, auch für Jugendliche. Das war vielleicht noch nicht so üblich. Und dass dadurch einfach ja so eine Gleichrangigkeit da war.
Was habt ihr denn in der Teestube Werden da immer gemacht? Euer Spielabend war auch der Freitag, glaube ich, ne?
Wir
Also
haben auch
Freitagsabend
freitags gespielt.
so wie bei uns. Und habt ihr da nur Schach gespielt oder habt ihr auch allen anderen Blödsinn gemacht?
Wir haben. Ja, vielleicht kann man es so in verschiedene Phasen auch trennen. Also ich glaube, dass die Protagonisten der Trennung, die wollten was ganz Großes aufziehen. Die haben zwar eine Hobby-Sportgemeinschaft gegründet und so haben sie sich genannt, aber sie wollten ganz schnell auch hoch hinaus.
Also schachlich ambitioniert.
Schachlich ambitioniert. Das war möglicherweise auch ein Teil dieser Trennung, dass man gesagt hat, Werden 24 als kleiner Verein Anfang der 80er Jahre, gerade mal in einer A-Klasse, die heutige Kreisliga, also wirklich die zweitunterste Klasse, hat dieser kleine Verein mit zwei Mannschaften insgesamt nur gespielt. Die wollten was Großes machen.
Da muss ich als traditioneller 24er jetzt mal sagen, da ist aber nichts draus geworden. Ne? Also, da kommen wir, glaube ich, gleich noch
Da
drauf
kommen wir
zu
auf
der Rivalität und zu den Duellen, die es dann
da kommen
innerhalb von
wir
Werden
dazu.
zwischen den
Ich
beiden Vereinen
glaube,
gegeben hat. Also ich glaube,
wir müssen das
so
differenzieren.
häufig
Wann
war es ja nicht vor uns.
ist da was daraus geworden und wann nicht? Ich glaube, dass dieser Plan sehr schnell gescheitert ist. Wenn man sich die ersten Jahre ansieht, dann war das desaströs, auch das sportliche Abschneiden. In den ersten beiden Jahren sind zwei B-Klassen aufgestellt worden, also Kreisklassenmannschaften, und die sind jedes Mal Vorletzter oder sogar Letzter
Anspruch und Wirklichkeit
geworden.
klafften ein bisschen auseinander.
Das Engagement dieser Protagonisten ist auch ganz schnell runtergegangen. Also nach kurzer Zeit, weil es eben nicht so einfach lief, zog sich der Spielleiter zurück, ne, und die Vorstandsmitglieder wechselten dann sehr schnell. Es gab auch einige Querelen dann in dieser Anfangszeit. Ich glaube, ich war der dritte oder vierte Spielleiter. Und das war aber, ich bin schon, ich weiß es nicht mal ganz genau, Mitte oder Ende 85 Spielleiter geworden. Also
Ja, das wollte ich
nur
dich
ein Jahr nachdem ich dort Mitglied geworden war.
auch fragen. Also in jungen Jahren bist du schon da in Verantwortung sozusagen im Verein gekommen und
Genau.
hast jetzt Vorstandsämter inne. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, welche das waren. Ich dachte, du wärst da auch schon mal Vorsitzender, vielleicht später
Ich
gewesen.
war da auch
Aber
Vorsitzender.
vorher, und dann hätte ich auch gedacht, Jugendrat, warst du das auch mal?
Nein, Jugendwart war ich, glaube ich, nie.
Okay, also Spielleiter lange Zeit.
Tatsächlich war ich Jugendwart. Mag sein, dass ich das als Spielleiter dann mitgemacht habe zu bestimmten Zeiten, wenn wir viele wenig Jugendliche hatten und vielleicht keine Jugendmannschaft hatten. War ich nominell dann auch der Jugendwart. Aber ich war dann zumindest einige Jahre Spielleiter. Und um jetzt deine Spitze aufzunehmen, da ist ja nicht viel draus geworden. Schon Ende der 80er Jahre haben wir, glaube ich, aus den ersten Fehlern gelernt, haben die Mannschaften zunächst mal wirklich nach Spielstärke aufgestellt, nicht verteilt in zwei schlechte Mannschaften, und sind zumindest
Ach,
in der.
vorher ging das nach so Sympathie oder wie?
Vorher sind tatsächlich einige starke Spieler in der zweiten Mannschaft an den Spitzenbrettern gewesen, unter anderem Michael Novak und, wird nicht mal jeder kennen, Sigurd
Weil
Boller.
die lieber mit ihren Kumpels zusammenspielen wollten
Nee, das
oder
war,
weil die nicht so ehrgeizig
damit
waren?
das Spitzenbrett adäquat besetzt wird oder die Spitzenbretter adäquat besetzt werden. Und so waren dann einfach zwei schlechte Mannschaften da. Wir sind in der dritten Saison auch noch in der untersten Klasse, aber mit sage und schreibe 16 zu 2 Punkten nur Zweiter geworden und sind in der vierten Saison endlich aufgestiegen. Und ich glaube, dass diese Zeit, also nach diesem desaströsen Beginn, Mitte, Ende der 80er Jahre so bis, ja, Anfang der 90er auch sportlich eine relativ erfolgreiche Zeit war. Wir sind dann 91, 92 tatsächlich in der Bezirksklasse gewesen, sind also 2 Jahre später aufgestiegen und haben uns auch sportlich stark verbessert. Damals ist der junge Martin Mondko Mitglied bei uns geworden, war ein außerdem guter Spieler. Michael Grevenick ist sehr gut geworden. Und wir waren eigentlich auf einem relativ guten sportlichen Weg. Im Übrigen waren wir Anfang der 90er Jahre, was Mannschaften sowohl von ihrer Qualität anbelangt, als auch von ihrer Quantität. Wir hatten damals drei Mannschaften größer als während 24. Relativ kurze Zeit. Aber
Ja.
ja, woran hat es gelegen, dass es
Du
nicht so weitergegangen ist, wirst du mir sagen?
wolltest gleich auch noch mit mir über das legendäre 4 zu 4
Ja,
der SF Verden gegen die SG Verden 80
das
sprechen,
kommt gleich.
wo ich nicht genau weiß, wann das war, aber es gab das auf jeden Fall mal.
Ja.
Und ich glaube, wir waren Favorit und ihr habt dann aber das 4 zu 4 geschafft. Ich glaube, das müsstest du gleich, glaube ich, nochmal
Ja,
schildern.
wir sind also 91, 92 waren wir in der Bezirksklasse und wir haben leider die Bezirksklasse nicht halten können. Und wir sind dann im Jahr darauf, da kam dieses legendäre 4 zu 4, also Saison 92, 93. Werden 80 war abgestiegen, Werden 24 spielt in der Kreisliga.
Ja, kann ich mal kurz dann die 24er-Sichtweise dazugeben, ne?
Ja,
Also
natürlich.
du hast jetzt sehr viel von der 80er-Perspektive erzählt. Also die 24er-Perspektive in meiner Erinnerung war so, also dass die Vereine eben getrennt waren, ne? Also ich bin so dazugekommen, da war die Trennung eigentlich schon vollzogen. Also für mich war das in etwa so selbstverständlich, wie dass es die Bundesrepublik Deutschland und die DDR gibt, ne? Und in etwa so fühlte sich auch das Verhältnis an. Also ein bisschen Rivalität, also Feindschaft würde ich nicht sagen, aber halt Rivalität. Und bei den 24ern, war es aber immer so, dass wir gleichzeitig auch gedacht haben, ja, es ist jetzt so, wir sind halt getrennt, aber eigentlich ist es irgendwie auch unsinnig. Also zwei Vereine in Verden und es wäre im Prinzip schon sinnvoll, wenn das mal wieder sich annähern würde, wenn diese Rivalität aufgehoben würde und wenn es vielleicht mal nur noch einen Verein halt durch eine Fusion dann in Verden geben würde. Also das war immer so unsere Grundhaltung. Schachlich gesehen hast du jetzt gesagt, schwierige Anfangsphase, aber dann habt ihr euch rasant sportlich entwickelt. Unsere Sichtweise in den 90ern war, also wir waren auch ein kleiner Verein, ne? Nach der Trennung waren eben beide Vereine klein. Weiß nicht, wie viele Mitglieder wir hatten, vielleicht so um die 50. Der Till würde das jetzt besser wissen. Der hat nämlich da noch irgendwie exaktere Zahlen, auch in seinen Akten. Und sportlich war bei uns aber immer die Sichtweise, dass wir eigentlich wussten, dass wir besser sind als ihr. Und deswegen hatten wir auch keine Angst vor irgendwelchen internen Duellen. Und ich glaube, dass wir auch Kämpfe gegen euch gewonnen haben, aber es gab dann eben auch Kämpfe, da lief es dann nicht so, dass der Favorit, also die Schachweiler werden 24 da gewonnen haben. Also wir haben auch immer, die Zeit in den 90ern war so, dass wir auch immer so Kreisliga und vielleicht maximal Bezirksklasse, glaube ich, gespielt haben. Und in dem Bereich habt ihr euch auch immer getummelt. Das heißt, es gab dann gelegentlich auch so Duelle zwischen den beiden Vereinen. Und jetzt kommt das legendäre 4 zu 4, würde ich sagen.
Ja, vielleicht kommt noch was zu unseren Vorständen. Ich glaube, dass sich die Vorstände insbesondere in den 80er Jahren wirklich spinnefeind waren und dass sie auch keine Spitze ausgelassen haben, um sich persönlich zu beleidigen. Auch wenn die Protagonisten dieser Trennung teilweise gar nicht mehr in Amt und Würden waren, zumindest auf Seiten von deren 80. Es gab dann in den 80er Jahren ein paar Mal große Treffen zwischen den Vorständen. Aber nach dem, was ich mitbekommen habe, ich war nicht immer dabei, ging es wirklich hauptsächlich um Schuldzuweisungen, wer war an was schuld. Das lag sicherlich auch an dem damaligen Vorsitzenden von 80, der einfach kein Freund der Fusion war. Ja, ich glaube, dieses Verhältnis bei den Jüngeren, dazu gehöre ich, aber auch zum Beispiel Klaus-Peter Schulz, war damals schon entspannter. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte man durchaus mal anders daran gehen können. Aber da waren, glaube ich, noch die beiden alten Fraktionen da, die gesagt haben, nee, Fusion kommt nicht in Frage, jedenfalls nicht zu entspannten Bedingungen.
So, und das war aber jetzt noch dein Präludium zu dem legendären 4 zu 4, ne?
Ja.
Auf
Ja, das legendäre 4 zu
das wir
4.
jetzt schon mehrfach angerissen haben, jetzt müssen wir mal schildern,
So,
was
das
da,
legendäre 4
passiert.
zu 4 war in der Saison, nachdem wir abgestiegen waren. Wir waren in der Bezirksklasse 91, 92, sind dann wieder abgestiegen, hatten uns eigentlich mit Martin Wohnke erhofft, dass wir wieder aufsteigen, haben das aber nicht geschafft, weil wir ein paar Mal Punkte abgegeben hatten und waren, glaube ich, in der vorletzten Runde gab es ein Spiel gegen zwischen 24, die auch in der Kreisliga waren, und Verden 80. 24 war fast schon durch und wir mussten unbedingt gewinnen, um noch was zu reißen. Das Spiel ging aber fürchterlich oder begann für uns fürchterlich. In meiner Erinnerung lag Verden 24 tatsächlich mit 4 zu 0 vorne.
Ach so, gut, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also das 4 zu 4, dieses Ergebnis kenne ich auch, dass wir 4 zu 0 vorne gelegen haben sollen, weiß ich jetzt nicht mehr. Das wäre ja dramatisch, das wäre ja wie
Ich
Dortmund gegen Schalke, ne? Vor ein
meine,
paar
es
Jahren.
stand tatsächlich 4 zu 0, wobei zwei Partien schon deutlich für Verden waren, wo man eigentlich schon den Haken dran machen konnte, nur die 24er spielten halt noch.
Und was ist dann passiert?
Ja, es gab sogar ein Remis-Angebot, das hätte das 4,5 für Verden gebracht.
Ja, schlau von uns.
Der Jürgen Schützteller hatte in schlechterer Stellung Remis angeboten.
Was? Das dürfen wir ohne Rücksprache mit eurem Mannschaftsführer, weil das wäre
Ja, weil
eure Niederlage gewesen.
die Hoffnung war wohl nicht mehr da. Jetzt müssen wir doch den Namen sagen, oder wir sagen nicht den Namen, der Werdener hat abgelehnt
Ja.
und hat dann die Partie relativ schnell verloren.
Ist der noch aktiv?
Nein, der ist nicht mehr aktiv.
Also, okay.
Aber ich denke, wir brauchen ihn nicht zu nennen.
Na gut.
Oder möchtest du es wissen?
Ich kann jetzt schlecht Nein sagen.
Es war der Werner Kaltenbrunn.
Okay.
Ja, er hatte das Remisangebot von Jürgen und hat es abgelehnt und hat dann verloren, weil er sehr ehrgeizig war. Stellung war auch so. Ja. Und ja, ich erinnere mich noch gerne an unsere Partie. Wir haben Damen da mitgespielt, und ich habe dir deinen Läufer eingesperrt.
Ja, das ist ein unangenehmes Detail aus dieser Partie, deswegen habe ich die Partie nämlich verloren. Ja, da hätte ich dich auch drauf angesprochen, weil eine meiner Erinnerungen aus diesen Duellen, also Schachfreunde werden 24, Eski werden 80 in den 80er und 90er Jahren, war eben auch diese Partie, die wir da mal gespielt haben. Ich glaube, wir haben auch nur eine einzige Turnierpartie.
Nee,
Es
wir
können auch
haben
zwei gewesen sein.
zwei.
Okay, es waren zwei, aber an diese eine kann ich mich auch erinnern. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass das auch innerhalb dieses
Das war,
legendären 4 zu 4s
ja.
war. Und ja, die habe ich dann gegen dich verloren, auch zu Recht, weil du einfach besser gespielt hast in der Partie. Ich war noch relativ jung, das muss man zur Entschuldigung vielleicht noch sagen. Aber die Partie war so, dass das, also ich hatte Weiß und es war eine Damen-Gambit-Abtausch-Variante. Das heißt, Weiß schlägt, also D2, D4, D7, D5, ne? C2, C4, E7, E6. Und der Weiße schlägt dann C4, D5, entweder in dem Zug oder in einem späteren.
Später, also das war die klassische Capablanca-Variante, die wir gespielt haben.
Ja, und es wurde dann aber eine Karlsbad-Struktur, ne? Also wo du dann später, glaube ich, einen Springer nach E4 gespielt hast, oder?
Nee.
Das war wirklich die Capablanca.
Ich bin ziemlich sicher, dass ich zu der Zeit sehr gerne diese Capablanca-Variante gespielt habe.
Ja, die habe ich irgendwie auch im Kopf. Aber dann habe ich jetzt gerade vielleicht unsere zweite Partie erzählt. Habe ich die etwa auch gegen dich verloren? Das wäre auch
Nein, die
unangenehm.
zweite Partie hast du nicht
Ah,
verloren.
okay. Gut, das
Nee.
beruhigt mich. Aber
Aber.
dann habe ich die jetzt, wahrscheinlich jetzt gerade diese beiden Partien verwechselt. Das mit der Capablanca-Variante habe ich nämlich auch noch im Kopf. Das ist dann anscheinend das, was wir tatsächlich bei diesem 4 zu 4 gespielt haben. Und dann stimmt das gerade nicht, die Variante, die ich erzählt habe, sondern da ist es so, dass du mit dem Springer auf D5 zurückschlägst. Ne? Wenn ich auf D5 tausche, schlägt, glaube ich, der Springer auf D5 zurück und das wäre diese Capablanca-Variante.
Nee, ich nehme irgendwann auf C4, nachdem du Läufer E2 gespielt hast, damit der Läufer einen Doppelzug macht, dann nehme ich raus und dann mache ich diesen klassischen Gegenangriff, dass ich mit E5 angreife. Erst Springer nach D5 und
Genau.
dann meine Dame steht auf C7 und der andere Springer auf D7 und dann spiele ich E5
Ja.
und kriege dann zumindest so einen halben Ausgleich.
Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Läufer du von mir eingeklemmt hast, weil der auf G5, der würde ja eigentlich sofort abgetauscht gegen
Naja,
den auf
der
E7 und der andere steht auf
irgendwie,
E2. Aber du hast irgendwie eine Figur gewonnen, das stimmt
irgendwie
auf
hast
jeden
du den
Fall.
Läufer, der auf C4 später stand, hast du eben so eingebaut, dass ich ganz einfach mit, ich meine, B5
Aha.
den angreifen konnte
Ja,
und er konnte nicht mehr wegziehen.
das wäre plausibel, ja. Also habe ich den auf C4 stehen lassen, den irgendwie eingebaut und du hast mit
Irgendwie hast du den
B7,
eingebaut.
B5 hast du den gewonnen und
Du
dann
hast
auch
noch
die
zwei
Partie.
Bauern dafür gekriegt. Ich erinnere mich an die Partie, erinnere mich sehr genau. Ich weiß auch, dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass sie zu stark verflacht und das dann ins Remis ausgeht. Aber ich konnte einen der Bauern relativ schnell zurückgewinnen und ja,
Okay, ja, also du hast die Partie auf jeden Fall dann verdient gewonnen. Und ich könnte es jetzt vielleicht sogar raussuchen. Also ich habe meine alten Partien eigentlich noch. Irgendwo muss dieser Notationszettel noch sein. Hast
ja.
du deine auch noch, die alten?
Ich habe sie noch. Ich weiß nicht, ob sie wirklich alle vollständig sind. Ich habe sie aber jetzt in Vorbereitung dieses Termins nicht
Hast du sie
rausgesucht.
irgendwann mal digitalisiert, also
Nein, habe ich
in
nie.
Schachprogramm
Ich
angegeben?
wollte immer mal wieder meine alten Partien spielen und habe es noch nie gemacht. Inzwischen ist dieser Packen gefühlt 10 Zentimeter
Ich habe
groß.
es auch noch nicht geschafft.
Und auf diesen Packen kommt eben jedes Jahr kommen dann noch mal 10 oder 15 Partien drauf.
Ja, man legt die da einfach nur drauf, ne?
Genau.
Und
Und dadurch
eigentlich müsste man sie alle mal abspeichern.
Ist die Chronologie da. Ja, das wahrscheinlich, wenn man sie abspeichert und dann auch noch einen
Ja,
Rechner dabei hat,
dann wird man
glaube
jetzt
ich,
hier auch keine Eröffnungsvarianten verwechseln, wie es mir gerade passiert
dann
ist.
würde man sich fürchterlich wahrscheinlich ärgern, wie oft man ganz blöde Fehler gemacht hat. Nein, wir haben noch
Ja,
mal ein
oder wie
zweites
brillant
Mal
man gespielt hat.
gespielt.
So, aber das war ja dann jetzt wir haben noch ein zweites Mal gespielt, stimmt.
Ja.
Aber das war ja jetzt, was wir gerade erzählt haben, war ja dann ein Bestandteil dieses 4 zu 4s,
Das war,
wo wir
genau.
anscheinend 4 zu 0 zwischendurch vorne gelegen haben. Also
Ja.
die Schachfreunde werden 24. Und ich habe dann auch verloren. Und dann hat ihr einen Punkt und anscheinend haben noch drei andere verloren. Und scheint sehr dramatisch gewesen zu sein dann am Ende.
Es war dann dramatisch, weil ihr wart ja schon der Favorit. Und wir waren zufrieden, obwohl wir nicht den Aufstieg geschafft haben. Ihr seid aufgestiegen, hattet eigentlich allen Grund, euch zu freuen, aber trotzdem saht ihr eher bedroppelt aus.
Ja,
Weil ihr
das
wahrscheinlich
war,
gesagt.
wenn wir 4 zu 0 geführt haben, sahen wir bestimmt bedroppelt aus. Aber in meiner Erinnerung ist es so, dass wir dann auch, glaube ich, relativ entspannt da weggegangen sind. Also es war halt ein 4 zu 4. Ich glaube, wir hatten dann tatsächlich auch irgendwie den Aufstieg geschafft und haben dann gedacht, ja, okay, hätten schon ganz gerne gewonnen, aber ist schon in Ordnung. Und den 80ern gönnen wir es auch irgendwie. So, ne? Ich glaube, so war unsere Stimmung.
Ja. Es gab übrigens noch ein Spiel. zwischen den beiden ersten Mannschaften. Und anders als du das in Erinnerung hast, sind die Spiele zwischen den ersten Mannschaften in dieser Zeit, wo wir nicht fusioniert haben, immer unentschieden ausgegangen. 2 oder 3 Jahre später, ihr seid also nochmal, so wie du eben gesagt hast.
Nee, das kann gut sein, also dass es immer knapp war, das ist auch in meiner Erinnerung so. Ich weiß jetzt aber nicht mehr den Ausgang jeden einzelnen Kampfes. Also es gab ja jetzt auch nicht nur die Mannschaftskämpfe, sondern wir hatten dann auch, glaube ich, mal irgendwelche Blitz-Events oder Schnellschach oder was weiß ich. Und da war es schon so, dass wir tendenziell da eine Nase vor euch waren normalerweise. Und aber jetzt bei den Mannschaftskämpfen kann es durchaus sein, dass das exakt stimmt, was du sagst. Also dass jeder Mannschaftskampf da unentschieden ausgegangen ist.
Also Mitte der 90er Jahre gab es nochmal dieses Duell. Ganz kurios zu diesem legendären 4:4. Relativ viele Spieler spielten gegen die gleichen Spieler. Wir beide spielen wieder gegeneinander. Detlef Perkamps wieder gegen Stefan Hütte. Jürgen Schützler meine ich sogar wieder gegen Werner Kaltenbrot. Ich erinnere mich allerdings nur an unsere Partie. Du warst damals schon der große Favorit. Du hattest dich stark verbessert gegenüber unserer Partie.
Ja, weil ich so viel gelernt habe aus der ersten Niederlage gegen
dich. Nee, du warst also warst ein super Spieler und hast dich in der Zeit gut entwickelt.
Danke für die Blumen. Also ich war halt Jugendlicher und dass man sich da noch ein bisschen weiterentwickelt.
Ich weiß, dass ich in der zweiten Partie weiß hatte und dass du mich irgendwann unglaublich am Wickel hattest, in einer sehr zugebauten Stellung. Und du hast tatsächlich, also es war eigentlich ein Wunder, dass ich mich da noch ausüben konnte.
Was du aber, glaube ich, auch sehr gut kannst, so insgesamt. Ne? Wenn wir jetzt mal dann anlässlich dieser Partie auch auf dich als Spieler nochmal kommen. Mein Gefühl war immer, wenn ich gegen dich gespielt habe, dass du ein sehr positioneller Spieler bist. Also wirklich sehr, also Eröffnung auch gut und solide kennst und auch diese Capablanca-Variante ist eine sehr solide Variante. Das war mein Eindruck, dass das so deine Spielweise ist. Stimmt das oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Jedenfalls, also ich glaube gar nicht, dass ich öffnungsmäßig so viel kann. Ich glaube, das ist eher ein großes Manko bei mir. Ich möchte eigentlich in so ein positionelles Spiel reinkommen, wo ich glaube, meine Stärken ausspielen zu können. Ich möchte nichts Taktisches im Mittelspiel haben, sondern möchte eher irgendwas Positionelles haben, wo vielleicht der Gegner fürchterlich sich darüber ärgert, dass er in so einer stinklangweiligen Partie mit kleine Vorteile ringt und wo es hin und her geht, aber nicht viel passiert. Das ist eigentlich so ein Spiel, was ich gerne habe, ja.
Und dein Sohn, der Jan, spielt aber ganz anders, kann das sein? Ich glaube, der spielt sehr, sehr taktisch. Ich habe noch nicht oft gegen ihn gespielt, vielleicht so 2-mal im Blitzen, aber mein Eindruck war, der ist ein Taktiker. Und wie kommt das? Hast du dem gesagt, spielt ganz anders als ich oder hat er das einfach von selbst?
Wir haben ja auch gar nicht so viel mit. Also klar hat er bei mir das Schachspielen gelernt, aber es ist nicht so, dass wir uns ständig zusammengesetzt haben und gesagt, komm, wir spielen jetzt 2 Partien jeden Tag oder so. Nee, dann, er ist ja dann relativ früh auch in den Schachverein gegangen, ich glaube in der 5. Klasse, weil auch Mitschüler von ihm im Verein waren und dann hat er da am Schachtraining teilgenommen. Ich denke, da hat ihn wahrscheinlich das Schachtraining deutlich mehr geprägt als meine Spielweise.
Aber hin und wieder habt ihr ja mal gegeneinander gespielt. Ne? Und dann trifft ein sehr positioneller Spieler, also du, auf so einen taktischen Spieler und wie sieht eine Partie aus zwischen euch beiden?
Ich versuche, den taktischen Dingen auch nicht zu bringen. Und vielleicht wird sich Jan besser daran erinnern. Wir haben nur ein einziges Mal in der Vereinsmeisterschaft gegeneinander gespielt. Und das konnte ich tatsächlich Remis halten. War da aber auch ganz zufrieden mit, dass ich das Remis halten konnte.
Okay. So, jetzt hatte ich dich ein bisschen rausgeholt aus der zweiten Partie, die wir gegeneinander gespielt haben. Also du warst irgendwie eingemauert und hast dich verteidigt und wie ist dann ausgegangen? Ich weiß es nicht mehr genau.
Es ist Remis ausgegangen. Das hatte ich dir auch vergeblich wahrscheinlich mehrfach angeboten. Hätte ich aber an deiner Stelle auch nicht angenommen, weil ich dann auch das Gefühl hatte, irgendwann fliegt mir das Ding um die Ohren. Du hast es dann überspitzt und ich habe tatsächlich aus dieser sehr passiven Stellung sogar einen Bauern gewonnen. Der mir aber nicht nützte, weil du einfach mehr Druck hattest. Und ich hielt das Ding immer noch zusammen und mit den Mehrbauern hast du dann ins Remis eingewilligt.
Okay, und war das denn auch dann wieder in einem so einen legendären Mannschaftskampf? Also der ja offensichtlich auch wieder unentschieden
ausgegangen ist? Eigentlich, der ist wieder unentschieden ausgegangen. Das war eigentlich für uns ein Riesenerfolg, weil damals spielte zum Beispiel Effin Flom schon am Brett 1.
Ja.
Der hat den Stefan Blank auseinandergenommen. Daran erinnere ich mich noch auch ziemlich schnell. Und Ihr wart eigentlich an sehr vielen Brettern Favorit. Und dass wir das noch irgendwie zum 3:3 gebracht haben, das war ja für uns damals ein Erfolg, wenn er uns auch nicht viel genutzt hat.
Ja, aber das ist eigentlich auch wieder so, wie diese Duelle Bundesrepublik Deutschland gegen DDR, ja, um die Parallele nochmal zu
Ja.
ziehen, weil im Fußball ist es, glaube ich,
Ja.
auch immer sehr knapp gewesen, wenn die beiden Länder gegeneinander gespielt haben. Also 74 bei der WM hat die DDR ja auch 1:0 gewonnen. So, obwohl die BRD immer Favorit war. Und so ähnlich war es eben dann auch bei Schachfreundin SG Bern 80. Ja, immer schiedlich friedlich sind die Mannschaftskämpfe Remis ausgegangen. So, Efim Flom. Hatten wir im letzten Podcast mit Stefan Hütte, glaube ich, schon mal, muss man vielleicht erklären für die, die den nicht mehr kennen. Also das war Ende der 90er, ist der zu uns gekommen, der kam aus der Ukraine, aus Odessa und hat dann für die Schachfreunde Verden gespielt, war ja wahrscheinlich bis heute der stärkste Spieler, der für die Schachfreunde Verden gespielt hat, obwohl der Jürgen Kaufeld jetzt seit einigen Jahren im Verein ist. Also der Efim Flom hatte dann eine DWZ damals von 2315, das war, glaube ich, sein Peak-Rating. Und er ist in der Zeit unter anderem auch Ruhrgebietsmeister geworden, war also ein sehr, sehr guter Spieler. Aber jetzt in dieser Zeit mit der SG Werden 80, also wo es diese Trennung gab, gab es dann eben auch viele legendäre Partien. Und da gibt es dann eine Partie, Michael Nowak gegen Efim Flom, die da auch noch in meiner Erinnerung irgendwie ist. Jedenfalls ist sie sehr oft erzählt worden. Und da hat nämlich nicht der Favorit gewonnen. Weißt du das noch, wie das war?
Nur ganz grob. Ich weiß, dass der Michael in der Eröffnung, er hatte Weiß, dem Efim Flom einen Bauern genommen hat, den man wahrscheinlich nicht nehmen sollte.
Frech von Michael.
Ja, und er hat sich dann das Spiel verteidigen müssen, hat das aber wahrscheinlich zum einen sehr gut gemacht, zum anderen wird sicherlich der Efim Flom nicht immer den besten Zug gefunden haben. Und er hat tatsächlich diesen Bauern in ein Endspiel gebracht. Und stand dann auf einmal besser. Und der Efim Flom, der das natürlich mit gefühlt DWZ 600 Punkten mehr nicht aus sich sitzen lassen wollte, hat es wirklich dann auch überspielt. Und dann ging es, hat er auch gar nicht mehr, glaube ich, ins Remis versucht, sondern hat gesagt, das muss ich trotzdem noch gewinnen gegen so einen. Ein Bauer mehr ist ja möglicherweise noch durchaus zum Remis zu halten. Nee, hat er aber nicht versucht. Und der Michael hat das dann tatsächlich gewonnen.
Ja, eine der legendären Partien. Ne? Da hat der Underdog gewonnen. So, und da gibt es noch eine andere legendäre Partie aus der Zeit. Das ist die Partie Brockstermann gegen Nowak.
Ja, ich erinnere mich.
Warum ist die denn so legendär, Stefan?
Ja, die ist, ich glaube, die ist eine der, ist sogar noch in den 80er Jahren gewesen.
Ja, okay, also ganz, ganz frühe Zeit, wo der
Ganz
Michael
früher.
Nowak auch noch sehr, sehr jung aussieht
Michael
auf den
Nowak,
Fotos, die ich vorhin gesehen habe. Ich
ich
muss
glaube,
kurz erzählen, Peter Brockstermann war halt dann der Spieler für die Schachfreunde Verden. Und ja, das war dann anscheinend auch einer dieser Mannschaftskämpfe. Ich weiß nicht.
das war aber nicht erste Mannschaft. Das war erste
Ach
Mannschaft
so.
Verden gegen zweite Mannschaft Schachfreunde. Das muss also noch in den 80er Jahren, da waren wir in der Kreisliga mit und die erste war wahrscheinlich in der Bezirksklasse von Verden. In dieser Partie hat Michael Nowak Peter Brockstermann zunächst wahrscheinlich Bauern, irgendwann Offiziere abgenommen. Irgendwann hatte er gefühlt drei Offiziere mehr. Ja, also ob es wirklich drei waren, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber es war so, dass man sagt, mein Gott, warum gibt der nicht auf? Und dann schlug der Peter Brockstermann mit, ich glaube, seinem Turm, den letzten Bauern vor dem König von Michael Nowak. Michael Nowak nahm zurück und Peter Brockstermann nahm seine Dame und stellte die neben den König von Michael Nowak.
Die geschlagen hätte werden können.
Die Dame konnte einfach geschlagen werden und Peter Brockstermann hätte dann nicht drei Offiziere, sondern fünf Offiziere weniger gehabt. Er stand aber im Patt. So, und Michael Nowak ist dann mit seinem König verzweifelt über das ganze Brett gelaufen, aber er hatte keine Deckung mehr für seinen König. Und trotz dieser gefühlt drei oder vier Offiziere mehr ist die Partie dann remis ausgegangen.
Ja, bitter. Also es war quasi so eine ewige Turmverfolgung. Das kennt man so aus den Endspielen, das ist so ein Endspieltrick. Also wenn der Turm einfach sich einfällt, neben den König steht, Schach gibt und dem König immer hinterherläuft. Und der Turm darf aber nicht geschlagen werden, weil wenn er geschlagen würde, dann wäre es Patt. Und das war jetzt nicht so mit dem Turm, sondern in dem Fall mit der Dame. Und dann ging die Partie Remis aus. Und ja, cooles Ende der Partie.
Ja, Michael hat auch sehr betroffen geguckt, ja.
Okay, also ein paar legendäre Partien gab es in dieser Zeit der Trennung Schachfreunde Verden und SG Verden 80. Ja, um das Thema jetzt mal abzubinden, Was sind denn deine Erinnerungen noch so an diese Zeit? Also Teestube Werden, ja, ein paar Schlagworte haben wir schon gesagt. Also Kali Sikora zum Beispiel. Ich habe noch als Schlagwort in Erinnerung immer die Pommesbude Brückengrill in Werden. So, da habt ihr euch, glaube ich, immer versorgt. Kann das sein?
Da haben sich einige versorgt. Ja, mir fällt die Anekdote ein, Timo Schiller, der dort nicht eine doppelte Pommes bestellt hat, sondern immer zwei einfache, die das gleiche kosteten, aber mehr Volumen hatten. Und der ganz begeisterte, ja, Einzelpommeskäufer war.
Ja, bei mir ist das so, also diesen Brückengrill in Werden, den gibt es ja immer noch. Ich weiß auch gar nicht, ob der so super besser klasse ist als andere Pommesbuden, aber
Die
auf
waren
jeden Fall.
dafür halt ein Jahr.
Ja, das habt ihr damals nämlich auch schon gesagt. Und deswegen ist das bei mir so, dass bis heute ich auch immer hingezogen werde zu diesem Brückengrill. Und der ist natürlich auch in Ordnung und gut. Aber das kommt bei mir, glaube ich, tatsächlich daher, weil ihr da immer irgendwie so eine Affinität dazu dieser
Ich
Pommesbude
denke, dass
hattet.
eine so versteckt liegende Pommesbude, die sich seit den 70er Jahren hält und großer Beliebtheit erfreut, dass nicht ist, weil die Leute so nett sind, sondern weil die einfach ein gutes Gyros und gute Pommes machen und ja, über ihre Qualität überzeugen.
Ist das
Auch
eigentlich,
sicherlich auch über ihren Preis.
ist das über diese ganze Zeit eigentlich immer derselbe Grieche, der da drin ist? Oder ist das eine ganze Familiendynastie? Oder wie ist
Ach, das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass die gewechselt, ja, die müssen gewechselt haben, weil die heutigen Besitzer waren in den 70er Jahren entweder nicht geboren oder zumindest Kleinkinder. Also muss es da Wechsel gegeben haben und
Ja, mehrere Generationen wäre
jetzt
meine
sind es zwei
Theorie.
Familien, die da sich,
Vater, Sohn und so weiter.
nennen tatsächlich zwei Ehepaare, die sich das im Tageswechsel teilen und davon wohl leben. Ich denke, die werden das irgendwann mal übernommen haben, von wem auch immer.
Wie ist denn deine Erinnerung da an die Teestube Werden und an diese Zeit? Also die ist ja dann geendet 2001 mit dieser Wiedervereinigung. Ja, ist das so ein bisschen wehmütig, wenn du daran zurückdenkst? Also es wird viele schöne Momente gegeben haben. Gab es irgendwie noch andere legendäre Partien, Mannschaftskämpfe, die
Ja,
du
ich
noch in
glaube,
Erinnerung hast, die wir jetzt nicht erwähnt haben?
ja, ich hatte ja eben gesagt, ich glaube schon, dass es so eine sportliche Entwicklung gegeben hat und dass wir in den Anfang der 90er Jahre ganz gut waren. Ich glaube, dass es dann einen Bruch gegeben hat. Wir haben auch kurz nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse wichtige Spieler verloren. Also Martin Mohnke ist ins Münsterland gezogen. Der Michael Grevenick, der damals ein sehr guter Spieler war, ist zumindest sehr inaktiv gewesen. Und wir waren dann eigentlich die ganzen 90er Jahre zwar eine ordentliche, eine gute Kreisliga-Mannschaft, haben es aber nie mehr geschafft, in die Bezirksklasse zu kommen.
Ja, das
Ich
war jetzt
glaube, dass
sehr,
so.
sehr analytisch von dir. So, ja, aber noch mal die Frage,
Wie ist uns das?
wenn du jetzt träumst, träumst du manchmal von der Teestube und von der Zeit damals, oder
Nein,
ist das jetzt
nein,
eigentlich weit
nein,
weg?
das ist weit weg. Es war eine schöne Zeit. Wir haben uns auch persönlich sehr gut verstanden. Du hast ja eben gefragt, was habt ihr da alles gemacht? Also die Teestube wurde, sagen wir mal, bis 11 Uhr zum Schachspielen benutzt. Danach wurde eigentlich oft bis in den Morgen hinein ja, Skat gespielt oder irgendwelche anderen Dinge noch getan. Ich weiß, dass auch einige Jüngere von 24 damals rüberkamen, weil
Zum Kartenspiel.
zum Kartenspielen oder weil bei uns einfach länger was los war. Aber schachlich war nicht mehr so viel los.
Okay, und das mit dem Kartenspielen, also Poker macht er dann später, das hat sich dann ja auch fortgesetzt. Ihr habt das quasi mitgebracht, würde ich mal sagen, zu den Schachfreunden Werden. Also das gab es ja bei den Schachfreunden Werden 1924, 80, wie wir ja dann hießen nach der Fusion, gab es das lange Zeit, dass da ja, freitagsabends dann später auch noch gepokert wurde. Das ging dann auch mal so bis 3 Uhr nachts. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr so sehr. Aber lange Zeit war das so. Was denn mit dir? Also du warst irgendwie, also auffällig viele 80er waren immer dabei bei diesen
Also
Pokerrunden.
ich pokerte
Hat
nicht.
das,
Nein.
ist das nie auf dich
Das
übergeschlagen?
ist nie auf mich übergegangen. Also beim Skat habe ich wohl eine Zeit lang mitgespielt. Das haben wir dann, aber aus dem Skat wurde dann tatsächlich irgendwann Poker. Und das Pokern hat mich nicht so angesprochen. Ich weiß aber gar nicht, also das Pokern ist, kann nicht lange gewesen sein. Es war erstmal lange, lange Zeit Skat.
Ja, stimmt. Gibt's
Ja,
ja
und irgendwann.
manchmal heute auch noch raus, ne? Ich glaube, einmal im Jahr veranstalten wir so ein Skat-Turnier.
Ja, und die Teestube, wir haben bis, zumindest nach diesen alten Unterlagen hier, bis 99 auf jeden Fall noch in der Teestube gespielt. Und dann ist Kali Sikora in Rente gegangen und hat auch nicht mehr im Werner Gymnasium seine Hausmeisterwohnung gehabt. Und damit haben wir die Teestube verloren. Das
Also es
muss.
hing tatsächlich an der Gnade von Kali Sikora, dass ihr da in der Teestube sein
Kali
durftet.
Sikora hat eben dafür gesorgt, dass er aufgeschlossen wurde und abgeschlossen wurde. Und als er nicht
Wusste
mehr.
das überhaupt jemand, dass ihr da wart? Oder wusste das nur Kali Sikora?
Doch, das wusste auch Herr Tanski und später Herr Beckmann.
Also die beiden Schulleiter vom
Wie
Gymnasium Bildung.
genau, aber in dem Moment, wo Kali Sikora sich nicht mehr drum kümmerte, weil er eben keine Schlüssel mehr hatte, haben die anderen Hausmeister gesagt, das machen sie nicht mehr. Wir haben dann kein adäquates Spiellokal mehr gehabt. So wie ich das jetzt vermute, nach der Chronologie wird das nur ein Jahr gewesen sein. Da haben wir ja mehr oder weniger im Vorraum der Mehrzwecksporthalle in Löwenthal gespielt. Aber die Verhältnisse waren so, dass das nicht ging. Da liefen die Sportler an einem vorbei. Also es war gar kein abgeschlossener Bereich.
Ja, dann sind wir jetzt schon in der Phase und in der Zeit, wo es dann so langsam ja erstmal atmosphärisch zur Entspannung kam zwischen diesen beiden Vereinen, Schachfreunde Verden und SG Verden 80, und dann auch zu einer Annäherung, die dann letztlich in die Fusion gemündet ist. Und da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Und einer davon, den hast du jetzt gerade geschildert, also das war schon so ein bisschen Raumnot bei euch auch. Also ihr hattet eigentlich kein Spiellokal mehr.
Ja, ohne bisschen. Also die Situation war so, dass man keine Lust mehr hatte, freitags dorthin zu gehen. Und das ist auch sehr schnell passiert. Also wir hatten Mitte 1999 noch rund 30 Mitglieder. Drei Mannschaften, die dort gespielt haben. Also in Anführungsstrichen, alles war normal. Ja? Aber wenn man dann eben, ich sag mal, neben den Umkleidekabinen spielt, es war nach kurzer Zeit so, dass praktisch niemand mehr freitags zum Schach kam. Und ja, der Verein wäre daran nach kurzer Zeit auch kaputt gegangen.
Gab es denn gleichzeitig auch noch so einen Mitgliederschwund bei euch oder war das eigentlich nicht das Problem?
Ja, im Gewissen schon. Also ich denke, mittelfristig wäre auch tatsächlich auch dokumentiert worden, ne? Also es sind ja über 20 Mitglieder damals in der Fusion aus dem 80er-Bereich gekommen. Also so groß war der Schwund nicht. Aber es
Ja.
wär das 1 oder 2 Jahre weitergegangen, dann hätte es den. Dann wäre das Mitglied ja schon sicherlich auch noch größer
Ja,
gewesen.
aus der Schachfreunde Verden 24 Perspektive war das so, dass wir in den 90ern im Jugendzentrum Verden dann gespielt haben, wo wir auch sehr gut untergebracht waren. Auch das war irgendwie eine schöne und gute Zeit, wobei wir schachlich jetzt auch da keine Bäume ausgerissen haben. Das war immer so Kreisliga und maximal Bezirksliga, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass, jetzt widerspreche ich dir, ich glaube, dass ihr dann schon eine gute Entwicklung gemacht
Ja,
habt.
haben wir sicherlich, als
Zumindest
dann
so
am
in der.
Ende der 90er auch der Jefim Flom zum Beispiel dazu kam, der eben wirklich ein super Spitzenbrett war.
Ja.
Und da sind wir im Viererpokal zum Beispiel auch mal sehr weit gekommen. Ich glaube, es war das Finale, haben wir aber, meine ich, nicht gewonnen, aber immerhin waren wir im Finale. Und uns ging es nicht so schlecht. Allerdings war es Ende der 90er dann auch so, dass wir auch merkten, dass unsere Mitgliederzahl also entweder auch stagnierte oder die ging auch zurück. Und irgendwie war so ein bisschen der Drive raus, ne? Und insofern passte das dann alles ziemlich gut zusammen, war eine sehr gute Fügung. Also, dass bei euch die Dinge sich so entwickelt haben, bei uns auch. Und dann gab es, finde ich, einen wirklich sehr guten Annäherungsprozess zwischen diesen beiden Vereinen. Also, ich glaube, diese Protagonisten, die du geschildert hast, die am Anfang dann auch zur Trennung beigetragen haben, maßgeblich, die waren dann auch nicht mehr so maßgeblich, vielleicht waren die auch gar nicht mehr da.
Also sie waren tatsächlich noch im Verein, aber waren so am Rande des Vereins, dass es überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Es hat ja im Prinzip zwei Versuche dieser Fusion gegeben. Also der Beginn war so, wie du das sagst, ein sehr entspanntes Gespräch, das ich tatsächlich mit Till geführt habe. Und wir waren eigentlich nach diesem Gespräch klar, dass wir miteinander fusionieren wollen und wie die Rahmenbedingungen sind.
Also Till Engel und Stefan Engelbrecht hatten ein sehr gutes Gespräch. Du warst also der Abteilungsleiter der SG Verden 80.
Ich hatte mich tatsächlich zum Abteilungsleiter dann erst wieder wählen lassen. Ich hatte vorher kein Amt mehr, weil ich gesagt habe, wir müssen fusionieren, es geht so nicht weiter. Und wir haben eine, ich glaube, sogar außerordentliche Mitgliederversammlung gemacht und haben gesagt, wir fusionieren und nur unter dieser Bedingung habe ich mich überhaupt zum Vorsitzenden von Verden 80 wählen lassen.
Ja,
Aber
aber dann
als
gab es doch dieses Schnupperjahr, oder ist das jetzt falsch?
Nein, wir wollten eigentlich im Jahre 2000 fusionieren. Die Verhandlungen wurden dann komplizierter, weil größere Gremien, es war nicht nur mehr Till und meine Person, sondern waren dann so Dreierausschüsse. Ja, drei Mitglieder oder drei Vorstandsmitglieder von Verden 24, drei von 80. Und dann ging es um, wer wird was und wer macht, also auch paritätische Besetzungen. Unter anderem ging es um den Namen, wie heißt der Verein. Dann wurde von Werden 80 Seite gefordert, wir müssten einen ganz neuen Namen haben. Mir
Ja.
war das von Anfang an klar, dass das überhaupt nicht.
Springer Werden oder irgendwie sowas. Habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber er wollte
Ja,
einen ganz anderen
Schachtiger werden,
Vereinsnamen.
also ich glaube, der Arbeitstitel war tatsächlich Schachtiger werden.
Ja, und das stieß
So.
dann bei uns auf Ablehnung, weil wir halt der Traditionsverein waren. Ne? Also Schaffhausen Werden 24, das sollte irgendwie auch erhalten bleiben. Und wir wollten das jetzt wegen dieser Fusion, wo dann auch nur 20 Leute zu uns kommen. Wollten wir das natürlich nicht aufgeben. Und das waren, glaube ich, so die Verhandlungspositionen, die dann aber auch sehr gut aneinander angenähert worden sind. Und ich glaube, durch viele kluge Gespräche, durch wahrscheinlich auch ein bisschen persönliche Sympathie der Protagonisten und durch einen klugen Annäherungsprozess, glaube ich.
Also, wie gesagt, also es ging dann ein bisschen hin und her. Du sagst kluger Annäherungsprozess. An sich hatten wir alles dann für die Fusion im Jahre 2000 geklärt. Unter anderem war verhandelt worden, damit es eine Parität gibt und Werden 80 nicht untergebuttert wird, dass ich Vorsitzender werde. Ich kann es ja jetzt sagen, ich war da gar nicht so scharf drauf damals. Ich hatte gerade meinen Job gewechselt. Meine Frau, also wir hatten gerade geheiratet oder heirateten gerade, hofften auf Kinder. Ich war eigentlich voll. Ne? Es ging eher darum, um halt nicht zu gefährden. Ne? Und Till hat dann auch zurückgesteckt, Stefan Hütter hat zurückgesteckt, der ja damals zweiter Vorsitzender war. Willi Müller wollte unbedingt Spielleiter werden, das musste alles so organisiert werden. Und dann hat es ja noch mal eine Verzögerung
Wie
gegeben.
viele Sitzungen habt ihr denn dafür gebraucht, um das so hinzudeichseln? Also war das irgendwie ein, zwei gute Gespräche oder ging das irgendwie über ein ganzes Jahr, dass ihr hin und her verhandeln musstet?
Es ging relativ schnell, aber es waren mehrere Gespräche. Also drei waren es bestimmt. Ich glaube, zwei harmonische und ein unharmonisches. Also das harmonische war das
Erzähl von
erste.
dem Unharmonischen.
Ja, das weiß ich ganz genau beim Schipka-Pass. Da ging es darum, dass mir von Vereinsseite mitgegeben wurde, wir möchten gerne den Namen Schachtiger werden haben.
Das war dein Auftrag. Du
Das war mein
solltest
Auftrag.
quasi durchsetzen, dass wir
So,
Schachtiger werden
und ich
können.
hatte tatsächlich dieses Mandat. Ich hatte vorher gesagt, es wird nichts werden. Ja.
Du standst da nicht hin.
Nein, weil
Okay.
ich hatte mit Till überlegt, der Verein muss einen neuen Namen kriegen und 24 und 80 und Schachfreunde war ja nun mal der Traditionsname. Und SG war ja nun tatsächlich auch nur eine Abteilung eines Fußballvereins oder eines Gesamtvereins. Insofern war es eigentlich klar, dass das der Kompromiss war. Ja, aber es kam eben diese Forderung und
Also ihr seid da reingegangen wie die FDP in die Koalitionsverhandlungen. Ihr wusstet, dass ihr klein
so.
seid, aber hattet große
Ich
Forderungen,
weiß
ne?
gar nicht, Till war wahrscheinlich wieder diplomatisch wie immer, aber Stefan Hütte hat sofort Nein gesagt. Und ich weiß, dass Willi Müller am Nebentisch saß, obwohl er gar nicht zu
Der saß zufällig
der saß
im selben
zufällig,
Lokal
ganz
wie
zufällig
ihr,
an
wo er
Nebentisch
gerade diese Verhandlungen führte.
und sein Ohr war auch groß genug, dass er das mitkriegte. Und dann saß er nämlich mit dort und das war ein sehr unharmonischer Abend.
Weil er dann auch was gesagt hat, vermutlich.
Ja, letztendlich war dieser Vorschlag auch rucki-zucki vom Tisch, aber trotzdem war es, danach war die Harmonie nicht mehr ganz so groß. Wir haben uns dann eigentlich, denke
Ihr
ich,
habt euch über diese Namensfrage dann so ein bisschen in die Haare gekriegt, oder?
es gab einfach ein Veto. Es gab, nein, kommt nicht in Frage. Ich glaube, das hatte der Schiffer so gesagt und ich war überhaupt nicht überrascht. Ja.
Aber wenn du nicht dahinter standst, dann war es für dich persönlich auch nicht so schlimm.
Ich denke, dass ich vorgearbeitet hatte und gesagt hatte, komm, wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Daran lassen wir es nicht scheitern. Aber es sollte eben vorgetragen werden. Damit wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen. Ich glaube, es sind dadurch vielleicht auch bei Willi, ja, Ressentiments entstanden. Jedenfalls hat Willi auf der eigentlichen Fusionsversammlung eine Mehrheit gegen die Fusion organisiert.
Ja, das ist richtig. Also,
Das
ob er es organisiert hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gab es dann also diese Gespräche waren ja dann doch, du hast jetzt gesagt, es waren wahrscheinlich so ungefähr drei, die waren letztendlich dann ja aber doch sehr erfolgreich und man hat sich dann eben geeinigt auf den Kompromiss, dass die 24 im Vereinsnamen enthalten bleibt. Also Schachfreunde Essen werden 1924, 80 heißen wir ja jetzt. Das heißt, da ist alles drin. Sowohl die 24 als auch die 80. Wir heißen nicht Schachtiger.
Genau.
Glückliche Fügung. Danke,
Vielleicht dann
danke
auch noch,
Stefan Hütte
vielleicht
an
dann noch
dieser
die
Stelle noch.
Anekdote. Ich habe noch das Wort Essen da reingemogelt. Wir heißen nämlich jetzt Schachfreunde Essen
Essen werden.
werden.
Ich glaube, das habe
Vorher
ich
waren wir
gesagt irgendwann.
tatsächlich werden. Ja,
Ja, das ist eine Neuerung, das stimmt.
ich hab das damals, das ist nie abgestimmt worden. Ich habe es reingemogelt, weil ich dachte, wir sind jetzt groß genug, dass wir auf Verbandsebene spielen. Und werden ist nicht bekannt, aber Essen werden sagt was.
Ja, ich finde es auch gut.
Und ich finde jetzt, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt in der
Ja.
NRW-Liga
Ja, die
spielen,
nachfolgende Entwicklung hat das bestätigt, ne, dass
ja,
das eine gute Entscheidung war, dass der Städtename auch mit drin ist im Vereinsnamen. Also man
ja,
kennt uns jetzt auch schon so NRW-weit wahrscheinlich.
das denke ich auch.
Und dann gab es diese zwei gescheiterten Anläufe. Also ich habe da mit dem Till natürlich auch schon drüber gesprochen in dem Podcast,
Ja.
den ich mit ihm geführt habe. Und er hat gesagt, dass ja die erste Jahreshauptversammlung bei uns, also es gab getrennte Jahreshauptversammlungen, eine bei den Schachfreunden Werden, eine bei der SG Werden 80 und beide mussten der Fusion zustimmen. Und bei uns, also bei Werden 24, ist der erste Anlauf gescheitert, weil es da eben diese Mitgliederversammlung gab, wo es ein paar Stimmführer gab, die dann plötzlich dagegen waren, gegen diese Fusion, ne? Und eigentlich ist klar war, dass wir wirklich jetzt eine Vereinigung wollen. Und dann war das für uns, also es war schon echt ein
Mögen.
Affront, ja, also es ist eine Riesenüberraschung, dass das auf der Mitgliederversammlung dann nicht zustande gekommen ist. Und dann hat der Till mir gesagt, ja, er musste dann so ein bisschen zerknirscht dich anrufen und dir das mitteilen, dass es bei uns schiefgegangen ist. Wie war das in deiner Erinnerung?
Ja, also bei uns ging die Versammlung relativ schnell. Es hat auch einige Gegenstimmen gegeben. Ich glaube, es waren drei. Zwei haben mich etwas überrascht. Eine war ja ein Mitstreiter, der auch 84 schon an der Trennung mitbekommt. Da war es klar, dass er nicht dafür sein
Der
würde.
musste ja
Der
dagegen
musste
stimmen.
eigentlich konsequenter mal. Aber ansonsten, die Versammlung ging auch sehr schnell. Wir waren, ich sag mal, gefühlt um 8 Uhr fertig, also wir haben um 7 Uhr angefangen, alles war klar. Und dann kam eben irgendwann um 8:30, 9 der Anruf von Till, sagte, hier ist alles schiefgelaufen. Und
Was
wir haben das
hast du
noch,
gedacht in dem Moment?
ich glaube, ich war gar nicht so geschockt. Ja, doch, an dem Tag war ich, glaube ich, schon geschockt. Wir haben aber, ich meine, wir haben unsere, also die Gruppe war noch da. Wir haben beschlossen, dass wir trotzdem im Prinzip die Tür aufhalten. Und ich glaube, dass Till trotz seines ganzen Schocks, er ist ja dann auch zunächst zurückgetreten, und hat das nur noch kommissarisch gemacht, dass wir, ich glaube, sogar sofort in diesem Telefongespräch skizziert haben, wie es weitergehen könnte. Und das war nach meinem Dafürhalten das Schnupperjahr. Wir haben vielleicht vorher ein paar Schnupperabende gehabt,
Ja,
wo wir uns so
okay.
ein bisschen kennenlernen. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach zusammen. Die Ressentiments, die es scheint auf 24er Seite noch stärker gibt als bei 80, die werden dann wegbrechen, wenn die Leute sich kennenlernen. Und wir haben in dieser Saison 2000, 2001 noch getrennt als Vereine in den extern gespielt, in den Mannschaften, aber haben intern schon Blitzmeisterschaft, Pokal, Vereinsmeisterschaft, alles zusammen gemacht und alles in den Räumlichkeiten des
Ja,
Jugendzentrums.
so,
Und
und das ist dann höchstwahrscheinlich auch das, was ich noch in Erinnerung habe. Also ich kann mich da exakt an die Abläufe halt auch nicht mehr erinnern, aber also dieses Schnupperjahr habe ich irgendwie in Erinnerung, aber wahrscheinlich war das dann genau dieses eine Jahr, also zwischen dem ersten gescheiterten Versuch der Fusion und der zweiten Jahreshauptversammlung dann ein Jahr später, wo es dann geklappt hat. Also da haben wir dann diese gemeinsamen Vereinsabende gemacht, haben uns da gegenseitig wirklich kennengelernt. Und das war, so wie du das jetzt schilderst, eigentlich ja auch sehr staatsmännisch, ne? Also jetzt mal persönlich von dir und vom Till Engel und wahrscheinlich waren auch noch andere Personen da auch sehr maßgeblich mit beteiligt. Aber insgesamt finde ich es sehr klug, sehr staatsmännisch, sehr weitsichtig. Und ich habe es im Podcast mit dem Till schon mal gesagt. Ich glaube persönlich ja, dass man so mit so einem Vorgehen eigentlich auch den Nahostkonflikt lösen könnte. Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn. Und ja, man muss es halt wollen und man muss es klug machen und man muss sich kennenlernen. Und ja, wenn ihr dann mal irgendwie nichts anderes mehr zu tun habt, der Till und du und die anderen, die daran beteiligt waren, könnt ihr ja vielleicht noch euch bei der UNO mal melden
Ja.
oder wo auch immer man das tun muss, damit dann auch solche
Ich habe
Konflikte
tatsächlich auch
erfolgreich
so,
entschärft werden
ich habe
können.
tatsächlich auch so einen historisch sehr hohe, so hohen Vergleich. Ich habe das allerdings nicht mit dem Nahostkonflikt, sondern mit der Wiedervereinigung. Ich glaube, wenn die Wiedervereinigung hätte tatsächlich besser funktioniert, wenn man das auf Augenhöhe gemacht hätte. Wir sind damals als 80er ja schon als Bittsteller gekommen. Wir hatten kein Spiellokal mehr. Unser Verein wäre mittelfristig 2, 3 Jahre hätte es ihn nicht mehr gegeben.
Ja, wir haben das einmal, also ich war ja damals auch dann eine Zeit lang im Vorstand der Schachfreunde werden, auch über viele Jahre. Also ich war Spielleiter dann und dann in der Vorstandsarbeit eben auch ein bisschen daran beteiligt an diesen Prozessen. Wir haben das schon auch so wahrgenommen, dass ihr als Bittsteller kommt. Aber ich glaube, wir haben das nicht raushängen lassen.
Ja,
Und
das meine
wir
ich.
haben das kurz einmal registriert, oha, denen geht's schlecht. Na gut, das ist jetzt wahrscheinlich der Anlass, warum die uns fragen, obwohl sie uns jahrelang vorher nicht gefragt haben. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten eigentlich immer diese Grundhaltung, eigentlich ist es unsinnig, dass es zwei Vereine in Verden gibt und keine Ahnung, warum die sich damals getrennt haben. Also wir waren ja alle nicht dabei und so furchtbar unsympathisch finden wir die jetzt auch nicht. Und also ich glaube, wir haben dann einen Moment das registriert, dass ihr quasi als Bittsteller kommt, aber das war dann auch sofort egal. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich gemeinsam da geguckt, wie es eine gemeinsame Perspektive gibt für diese beiden Vereine.
Aber wenn man das nicht raushängen lässt, fühlt man sich natürlich gleichrangig, ne? Und deswegen hat es auch nach meinem Dafürhalten so wenig Austritte gegeben. Ne? Also aus dem 80er-Bereich sind, glaube ich, nur eine Person letztendlich mittelfristig rausgegangen, eine weitere aus gesundheitlichen Gründen. Alle anderen sind, ich sage jetzt einfach mal, drin geblieben. Und das ist
Ja.
schon, glaube ich, und auch bei 24 sind nicht viele
Nein, auch
Spieler weggegangen.
diese Opposition, die es da in diesem ersten gescheiterten Versuch gegeben hat, die hat sich dann auch relativ schnell aufgelöst. Und ein Jahr später hat die Fusion dann ja auch geklappt. Also da gab es dann wieder zwei Jahreshauptversammlungen in beiden Vereinen und es wurde dann letztendlich zugestimmt, sodass der gemeinsame Verein dann entstanden ist. Und es ist ja eigentlich eine Riesenerfolgsgeschichte. Also erstmal die Fusion, dass sie dann geklappt hat, eben mit diesen wenigen Verlusten in Anführungsstrichen an Mitgliedern. Und auch die ganze nachfolgende Entwicklung. Ne? Das ist ja, was dann passiert ist, ist ja eigentlich sensationell, dass eben aus zwei sehr kleinen Vereinen, wahrscheinlich der zweitgrößte Verein in Essen und vielleicht sind wir sogar phasenweise schon der größte, also haben Kartanberg schon überholt. Ich glaube, das ist gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Dass das sich so entwickelt hat.
Ja, wenn man sich überlegt, dass eben die höchstklassigste Mannschaft um die Jahrtausendwende die Bezirksligamannschaft von Verden 24 ist und heute unsere fünfte Mannschaft in der Bezirksklasse allerdings nur noch spielt, aber das ist die höchste Essener Klasse und wir inzwischen vier Mannschaften haben, die überörtlich spielen, bis hin zu einer Mannschaft in der NRW Liga.
Ja, also ich würde nochmal sagen, dass ich finde, dass diese Überwindung, dieser Trennung, dass das schon echt eine großartige Leistung war, die auch nicht so viele andere erbringen. Also wenn man sich andere Schachvereine anguckt, da steht, glaube ich, meistens im Vordergrund, dass es da dann auch irgendwie Querelen gibt, dass man sich vielleicht zerstreitet, weiß nicht, ob das richtige Verb ist. Auf jeden Fall hat man sich dann zerstritten und das führt dann vielleicht auch zu Trennungen und dazu, dass Vereine tendenziell immer kleiner werden und vielleicht dann auch irgendwann ganz wegfallen, weil die Mitglieder nicht mehr da sind und dass die Vereine
Wir
quasi
haben schon
sterben.
viel richtig gemacht
Also
in der Zeit.
bei uns ist das eigentlich eine sehr positive, gegenläufige Entwicklung gewesen.
Man jetzt die Fusion sieht zwischen Kupferdreh und Überruhr, wo es immer noch sehr stark hakt und eigentlich das zwei Vereine sind weiterhin, die nicht zueinander richtig finden, glaube ich, haben wir schon viel richtig gemacht. Und danach, glaube ich, auch.
Okay, so Stefan, jetzt haben wir sehr viel Historie und SG Verden 80 gemacht, haben auch die legendären Partien Borgsdorfmann gegen Novak und so weiter besprochen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt fast auch durch. Wir haben auch schon jetzt ordentlich Zeit auf der Uhr hier für den Podcast. Ja, eigentlich kommt gleich noch das Quiz und dann wären wir wirklich fertig. Vorher würde ich dich aber noch fragen, also erstmal nochmal persönlich, vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, was du vorhin geantwortet hast. Andere Sportarten, Hobbys, außer Schach, gibt es die bei dir? Fußball vielleicht.
Aber nicht aktiv.
Also nur als Zuschauer.
Als Zuschauer, ja, dadurch, dass man zwei Kinder großgezogen hat, relativiert sich das mit den anderen Dingen, die man noch so rundherum tut.
Ja, ich habe ja gesagt, ich komme vielleicht nochmal auf das Thema Immobilienmakler zurück. Du bist selbstständig. Ist das denn auch dieses klassische selbst und ständig bei dir? Also du bist jetzt ja auch im reiferen Alter, also hast da wahrscheinlich
Ja.
auch eine gute Routine gefunden, also Ausgleich Freizeit und Job, oder ist das so, dass du als Selbstständiger quasi immer im Dienst bist, immer unter Strom stehst?
Nein, ich stehe nicht immer unter Strom. Also ich sitze hier sehr entspannt
Das
und wenn
stimmt.
das Handy jetzt 10-mal im Hintergrund brummen würde, wäre mir das auch egal. Jetzt hat es nur einmal gebrummt, da hat der Tobias angerufen, um mitzuteilen, wie die Spielleitersitzung gelaufen ist. Das ist alles in Ordnung und sonst hätte ich es brummen lassen bei unbekannten Nummern. Nein, es ist sowieso Zufall, dass ich Makler geworden bin. Ich bin eigentlich von Hause aus Ingenieur.
Das hast du studiert.
Das habe ich studiert,
Wo
Entsorgungstechnik, habe auch 12 Jahre in dem Bereich gearbeitet.
hast du denn studiert?
Ich habe in Gelsenkirchen studiert. Da gab es eben diesen Umweltstudiengang Entsorgungstechnik und hätte das auch weitergemacht. Ja,
Du hast das abgeschlossen.
ich habe das abgeschlossen, habe 12 Jahre in dem Bereich auch gearbeitet und bin durch die Elternzeit, die ich Anfang der 2000er genommen habe, aus dem Job raus, weil ja der Arbeitgeber, damals war das eine Elternzeit für einen Mann noch ja ungewöhnlich und bei diesem Arbeitgeber eben unmöglich und ja, dann bin ich durch Zufall mehr oder weniger zum Immobilienmakler
Was
gekommen.
war das denn für ein Zufall?
Der Zufall war mein Schwager, der bei einer Immobilienfirma arbeitete und mich dort, ja, weil ich nicht laut genug Nein gesagt habe, da reingebracht habe. Und so bin ich da hängen geblieben.
Erste Immobilie direkt erfolgreich verkauft und dann warst
Ja,
du im Business.
ich habe vorher auch im Vertrieb gearbeitet, hatte also Erfahrung mit Kundenbetreuung, fand sehr attraktiv diese freie oder die weitgehend freie Zeiteinteilung, die man im Maklerberuf hat. Die Kinder waren ganz klein, das war so der Hintergrund. Und hatte eben auch die Möglichkeit, mehr oder weniger in Anführungsstrichen Teilzeit zu arbeiten.
War das riskant? Also du hattest ja wahrscheinlich einen guten Job vorher, dann irgendwie Makler werden, selbstständig werden. Hattest du da auch
Nee,
Bammel davor?
hatte ich keine Sorgen, da wir beide berufstätig sind und meine Frau immer einen sehr sicheren Job hatte, hätte es auch mit einem Gehalt gereicht. Sag mal, aber als Hausmann hätte es mir, wäre es einfach so, glaube ich, mit der Lebenszufriedenheit nicht ganz so gut gewesen.
Okay. Ja, das ist das Berufliche. Jetzt nochmal zum Schachlichen. Bei dir, also du warst also sehr früh als Jugendlicher schon dabei bei der Sportart. Wir haben offensichtlich auch legendäre Partien gegeneinander gespielt.
An die ich mich besser
Aber
erinnere als
dann
du,
die
aber das hat wahrscheinlich mit den Ergebnissen zu tun.
viel Vorstandsarbeit, also in beiden Vereinen, Beteiligung an diesem klugen Vereinigungsprozess. Wie ist das denn mit dir als Spieler? Ich habe dich jetzt nicht so als jemand wahrgenommen, der jetzt irgendwie zu Open hinfährt und da extern irgendwo Turniere spielt. Das ist bei dir, glaube ich, nicht so, ne? Also schachliche Aktivitäten beschränken sich bei dir, glaube ich, wirklich auf den eigenen Verein.
Seit vielen Jahrzehnten ja. Also ich war mal ehrgeiziger, sicherlich so Ende der 90er, eben Anfang der 2000er. Da habe ich auch zumindest an der Essener Stadtmeisterschaft teilgenommen. Also bis zur Stadtmeisterschaft bin ich nicht gekommen, aber es war damals gab es Vorturniere. Da habe ich tatsächlich ein Vorturnier gewonnen und war dann beim Vormeisterturnier und habe da für meine damalige schlechte DWZ oder Ingo war es, glaube ich, sogar noch gut abgeschnitten. Das war so eine Zeit, wo ich sicherlich auch mehr hätte machen wollen, so im Nachhinein.
Okay, also Ingo-Zahl muss ich dann mal kurz erklären an dieser Stelle. Also heutzutage gibt es DWZ und Elo, ne? Elo ist das, was die FIDE vergibt an Ratingpunkten. DWZ ist die deutsche Wertungszahl. Und bevor es die DWZ gab, da gab es die Ingo-Zahlen. Ich weiß nicht, warum die Ingo heißen. Vielleicht hieß der Erfinder Ingo, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendeine Abkürzung. Die hatte ich, als ich angefangen habe, dann auch mal. Und da war es irgendwie ganz merkwürdig. Also je weniger man hatte, desto besser war man, glaube ich, ne?
Genauso
Und wenn
war
man
es.
irgendwie 100 hatte, war man, glaube ich, schon sensationell gut. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie sowas wie 182 oder so, als ich angefangen habe. Ich weiß nicht, wie schlecht das war, aber wahrscheinlich war es sehr schlecht.
Ja, irgendwann im Ende der 90er Jahre wurde das dann umgewandelt, dann wurde die Ingo in diese DWZ umgewandelt, damit man das überhaupt vergleichen konnte
Weißt
mit
du
der
deine
Elo.
Ingo-Zahl noch?
Meine erste, da war ich ziemlich stolz drauf, war 177. Aber viel mehr als 160 oder so hatte ich, glaube ich, nicht. Ich weiß, dass Martin Mohnke zu unserer Zeit 137 hatte.
Ja gut, also haben
Also.
wir Ingo-Zahl jetzt auch mal hier erklärt, was das ist. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich so als letztes inhaltliches Thema noch unsere Vereinsentwicklung auf dem Zettel stehen. Also die Zeit nach der Vereinigung. Ja, da gab es dann erstmal die Nullerjahre. Die sind erfolgreich dahingeplätschert, würde ich mal sagen. Also auch wir haben uns alle besser kennengelernt. Ist ein guter Verein draus geworden. Und dann die rasante Entwicklung, die der Verein genommen hat, die kam dann, glaube ich, so nach 2010. Den genauen Startpunkt weiß ich jetzt auch nicht. Eben mit dieser großen Jugendabteilung, die wir inzwischen haben. Also du warst in dieser ganzen Zeit auch im Vorstand, hast das also alles live und ganz, ganz dicht miterlebt und hast jetzt auch während unseres Gesprächs mehrfach eigentlich gezeigt, dass du auch den Überblick hast bei uns im Verein, den ich zum Beispiel nicht habe, weil ich so als Spieler der ersten Mannschaft und dann auch freitagsabends nicht mehr so oft da eben den Überblick über den Gesamtverein nicht mehr so gut habe, aber du hast den. Ihr habt auch einfach eine sehr kontinuierliche und gute Vorstandsarbeit, das ist auch eine wichtige Komponente für diese Entwicklung über die Jahre gehabt, also mit dem Till Engel, dem Michael Nowak, dem Tobias Buri und wer sonst noch alles im Vorstand ist und wisst euch, glaube ich, persönlich auch sehr zu schätzen. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor, dass sich das alles so entwickelt hat. Oder was glaubst du, was da die wichtigsten Faktoren sind und warum sich das so gut entwickelt hat und wie es vielleicht auch noch weitergehen könnte?
Ja, es sind wahrscheinlich mehrere Komponenten. Ich glaube, eine funktionierende Vorstandsarbeit, ohne die geht es nicht. Man sieht das an Vereinen, wo eben nur Einzelkämpfer da sind. Es ist dann einfach nicht zu leisten. Wenn man so eine funktionierende Vorstandsarbeit hat und ein funktionierendes Vereinswesen, wird man attraktiv für andere. Ja, das hat sich in den Nullerjahren, die du angesprochen hast, erstmal dadurch gezeigt, dass einige Spieler überhaupt wieder zurückkamen, die lange in Werden, die eigentlich immer in Werden gewohnt haben, aber in anderen Vereinen gespielt haben, weil es in Werden sportlich uninteressant war. Klaus Biermann kann man nennen, Jens Rehfeld. Wir wurden aber auch attraktiv für Spieler, die etwas weiter weg wohnen.
Herr Martin Monke zum Beispiel ist auch wieder bei uns und spielt in der
Martin
Vereinigung.
Mohnke, den hatte ich tatsächlich irgendwann angesprochen, als wir einen Aufstieg hatten, ich glaube in die NRW-Klasse.
Also der wohnt im Münsterland, ne? Und kommt dann aber tatsächlich zu den Mannschaftskämpfen eben auch ins Ruhrgebiet oder bis nach Köln, spielt er in der NRW-Liga, dann auch gefahren, ne? Und spielt dann für die Schachfreunde Werden.
Ich hatte eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihm, aber ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, wir würden jetzt den Paragraphen 11 ziehen, das ist aus dem Fußball, und seinen Vertrag automatisch verlängern, er müsste bei uns spielen. Und seine Antwort
Darauf
war,
ist er reingefallen.
was? Ja, seine Antwort war, ich weiß zwar nicht, was Paragraph 11 ist, aber ich würde gerne wieder für euch spielen.
Ja, super.
Und seitdem spielt der Martin immerhin als Ersatz in der ersten Mannschaft.
Ja, und auch sehr erfolgreich und sehr gut. Und ja, es ist ein kleines Puzzleteil, ne, von ganz vielen. Aber ich glaube, ganz wichtige Puzzleteile sind eben diese kontinuierliche Vorstandsarbeit und auch das gute persönliche Verhältnis, was ihr, glaube ich, habt. Und eben auch dieser große Einsatz, dieses Engagement in der Jugendarbeit und von vielen Personen, ne? Da könnte man jetzt auch wieder viele Namen nennen. Aber du hast das ja dann so als Vorstand auch immer miterlebt, ne? Wie sich
Wir
das
sind, glaube
entwickelt
ich,
hat.
als Verein einfach attraktiv, wenn man sich jetzt anguckt, was macht dieser Verein. Er hat 8 Seniorenmannschaften, er hat 3 Jugendmannschaften, er macht Jugendtraining mit verschiedenen Gruppen. Er spielt von der NRW-Liga praktisch durchgehend, auch wenn es irgendwo ein paar Lücken gibt, bis in die Breitensportliga. Ja? Wenn ich jetzt als Neuessener mir einen Verein suche im Essener Süden, läuft es natürlich, es sei denn, ich bin rucki-zucki, was weiß ich, habe Bifanger, ja, und sage, ich wohne neben dem Spielokal von Kupferdreh. Aber ansonsten, wenn ich vielleicht auch überörtliche Ambitionen habe, läuft natürlich viel auf Werden hinaus. Da sind ja auch in den letzten Spielen, im letzten Jahr auch wieder Spieler zu uns gekommen, aus diesem Grund.
Gut, und ja, also man merkt bei dir, finde ich, dass du tatsächlich einen sehr guten Überblick über den Gesamtverein hast und was welche Mannschaft da wie macht. Finde ich sehr bewundernswert. Da steckt ja auch Arbeit drin. Sogar mittlerweile, glaube ich, sehr viel Arbeit bei den vielen Mitgliedern, die wir haben. Jetzt gerade eben, als wir hier aufgezeichnet haben, den Podcast, wir haben vorhin mal kurz unterbrochen. Da hat nämlich dein Handy geklingelt und eben der Tobias Buri angerufen, unser Spielleiter, und hat dich über Ergebnisse einer Spielleitersitzung informiert, ne? Also, die Vorstandsarbeit, die ihr macht, die ist schon nennenswert mit Arbeit verbunden? Und ist das so eine, wie oft kommt das vor, dass du mit schachlicher Vereinsarbeit beschäftigt bist?
Puh. Also mit Tobias spreche ich sehr häufig, würde sagen, sicherlich zwei, dreimal die Woche. Mit anderen Vorstandsmitgliedern weniger.
Ja, also man merkte das gerade, ne? Die Nummer wurde angezeigt auf deinem Handy und das, du sagtest sofort, ah, der Tobias. Also das scheint wirklich,
Ja, die Nummer,
ihr scheint einen heißen Draht zu haben, ihr
es
beiden.
steht keine Nummer da, da steht Tobias. Also insofern weiß ich, also wenn Till anrufen würde, würde er auch Till stehen.
Wenn
Aber
ich
zum.
anrufen würde, würde das aber nicht erscheinen.
Nee, weil du.
Das zeigt schon, dass ihr wesentlich mehr Kontakt habt.
Ja, das ist unterschiedlich. Also mit Till beispielsweise telefoniere ich deutlich seltener, also schon regelmäßig, aber nicht so häufig. Da tauschen wir uns eher freitags zum Beispiel aus. Mit Cordula, als interne Spielleiterin, die macht, organisiert ihre Sachen so. Sie hält uns per E-Mail auf dem Laufenden, aber da finden zum Beispiel jetzt keine Telefonate statt. Ist aber auch nach meinem Dafürhalten nicht notwendig. Sie hat das so gut organisiert, dass sie einfach auch so weit nach vorne guckt und ja, das funktioniert einfach super. Ist im Übrigen auch eine Bereicherung, ne? Dass die Cordula sich jetzt um den internen Vereinsbetrieb. Dadurch ist der interne Vereinsbetrieb viel, viel besser organisiert als vorher. Dem Tobias ist es einfach auch mit 100 Mitgliedern irgendwann über den Kopf gewachsen.
Ja, so, also über 100 Mitglieder, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und acht Mannschaften, ja, und die ganze Jugendabteilung, das alles unter einen Hut zu bringen und das alles ehrenamtlich, also da kann man, glaube ich, bei jedem den Hut ziehen, ne, der seine Freizeit dafür verwendet. Okay, ja.
Steht das Quiz an?
Genau, du sagst es. Also wir sind jetzt tatsächlich dann durch mit vielen Themen. Und am Ende des Podcasts gibt es ein Quiz. Und das geht jetzt los. So, also die Nachricht vorweg ist, du kannst nichts gewinnen.
Schade.
Es gibt fünf Fragen. Der Highscore im Moment liegt bei drei, aufgestellt von Till und Anne Engel, die das so ein bisschen gemeinschaftlich gemacht haben. Letzter Podcast war mit Stefan Hütte, also der war auch dabei halt beim Quiz. Ne? Aber naja, es war ein paar Mal sehr, sehr knapp, glaube ich, bei seinen Antworten. So, und du wirst das jetzt hier bravourös meistern, weil du gezeigt hast, dass du den Überblick hast über den ganzen Verein und deswegen werden die Fragen dir jetzt sicherlich auch kein Problem machen. So, ich leg mal los. Also Frage Nummer 1. Ihr wart in der Teestube im Gymnasium Werden, der SG Werden 80, über dann 17, 18 Jahre lang. Die Teestube ist im Gymnasium Werden und das Gymnasium Werden, das wurde im Jahr 799 gegründet vom heiligen Ludger. Das weißt du bestimmt alles. So, dann war das zuerst eine Klosterschule, um dort Priesternachwuchs auszubilden. Im 16. Jahrhundert wird das Ganze dann zum Vollgymnasium mit Priesterseminar. Da gibt es dann eine Lateinschule der Abtei und die geht dann im Jahr 1803 in die Obhut des preußischen Staates über. Also das ist so ein bisschen die Geschichte des Gymnasiums Werden, Vorgeschichte. Und jetzt kommt's. Es gab dann eine katholische Schule und eine evangelische Schule und die wurden dann zusammengeführt und dann gründete sich das Gymnasium Werden, wo ihr mit der Teestube residiert habt. Wann war das denn, als diese beiden Schulen zusammengeführt wurden und als das Gymnasium Werden gegründet wurde? War das 1886, Möglichkeit A, oder war das 1906, oder war das 1924?
Ich glaube 1924.
Leider falsch.
Okay.
Ja, wäre jetzt ein schöner Zufall gewesen, wenn es das Gründungsjahr der Schachfreunde gewesen wären, aber es war 1906.
Okay.
Ja, knapp vorbei. Egal, nächste Frage wird besser. So, wir haben schon über eure erfolgreiche Vorstandsarbeit gesprochen und über dein Verhältnis insbesondere zum Till. Mit dem Till gibt es ja auch einen Podcast. Und der Till ist ja nun mal auch Musikprofessor. Da haben wir eben über diese Verbindung Schach und Musik sehr intensiv gesprochen. Und welche Verbindung hat denn wohl der Till unter anderem zwischen Schach und Musik gesehen und im Podcast dann auch geschildert? Den kannst du jetzt leider nicht gehört haben, weil er noch nicht veröffentlicht ist. Alle anderen, die diesen Podcast hören, wissen jetzt vielleicht schon die Antwort, aber du leider nicht. Deswegen gebe ich dir jetzt drei Möglichkeiten. Also, welche Verbindung könnte der Till wohl zwischen Schach und Musik geschildert haben? Also, Möglichkeit A. Das Klavier hat genauso viele Tasten, wie es Felder auf dem Schachbrett gibt. Möglichkeit B. Er sieht, also der Till, beim Klavierspielen manchmal kleine Springer über die Tasten hüpfen. Oder Möglichkeit C. Sowohl im Schach als auch beim Klavier muss man jeden Tag mindestens 8 Stunden üben, damit man richtig gut wird. Hat er das vielleicht gesagt?
Oje, oje, muss ich raten.
Was könnte der Till wohl gesagt haben? Wie gut kennt ihr euch? Was könnte der Till auf die Frage gesagt haben?
Ich nehme eins oder drei, ich nehme eins.
Das wäre das Klavier.
Ja.
Das hat so viele Tasten, wie Felder auf dem Schachbrett sind. Wie viele Tasten hatten das Klavier?
Ja, dann wird es ja wohl viel richtig haben.
Ja.
Aber ich, ja.
Nee, aber das ist leider nicht so. Also, Schachbrett hat natürlich 64 Felder, das Klavier hat mehr. Jetzt ist es für mich ein bisschen peinlich, dass ich
Ja.
es, glaube ich, auch nicht mehr exakt weiß. Also, entweder sind es 80 oder 88, meine
Ja.
ich.
Gut.
Entschuldigung,
Das
Till.
sagt der Musikbanause und also damit meine ich mich, ne?
Ja, also knapp vorbei, also sehr
Ja.
ähnlich. Der Till hat auch gesagt, es ist sehr ähnlich, aber es ist eben nicht exakt gleich.
Ja.
Und richtig ist Antwort B. Er sieht beim Klavierspielen manchmal tatsächlich kleine Springer über die Tasten hüpfen.
Okay.
Das war eine der Verbindungen, die er persönlich zwischen Schach und Musik
Ja.
hat. Ist aber trotzdem ein ausgenommen
Ja, aber
guter
trotzdem,
Klavierspieler,
wir haben uns
natürlich.
gestern noch
Pianist.
gesehen, aber er hat, ja, wahrscheinlich, weil er mir keinen Vorteil geben wollte, diese Antwort mir nicht geflüstert.
Ja, wusste, glaube ich, auch nicht, dass ich sie stelle. So, aber jetzt kommt Frage 3. Ich glaube, jetzt kannst du wirklich gut punkten. So, ich hatte ja am Anfang da dir den falschen Eggebrecht vorgestellt,
Ja.
bei der Intro, ne, weil ich da den Namen einfach gegoogelt habe und da kam ein anderer, Stefan Eggebrecht. Und den Namen gibt es tatsächlich häufiger, wenn man den googelt. So, und in welchem Land ist denn der Name Eggebrecht am verbreitetsten? Ist das in Österreich, in Deutschland oder in Frankreich? Wo gibt es die meisten Eggebrechts? Österreich, Deutschland oder Frankreich?
Ich bleibe bei Deutschland.
Ja, stimmt. Erster Punkt. So, es sind ungefähr 2000 Einträge, also mit dem Namen Eggebrecht. Ist ein bisschen unter Vorbehalt. Das beruht jetzt nicht auf stundenlanger Recherche von mir,
Ja.
sondern etwa so eine Viertelstunde vielleicht. Aber das, was ich recherchiert habe, größte Verbreitung in Deutschland, ungefähr 2000 Eggebrechts gibt es. So, Frage 4. Ja, das schaffst du auch, glaube ich. Wie viele Mitglieder haben denn die Schachfreunde Verden, Stand heute? Sind das 102, 105 oder 109?
Also, auch da muss ich raten, ne? Gut 100. Wir haben einige abgemeldet. Ich sag mal die 105.
Die goldene Mitte. Ja, Kopf an Kopf Rennen mit Katernberg, haben wir ja gesagt, ne?
Ja.
Da ist es immer ganz knapp mit der Mitgliederzahl, wer da die meisten hat. Richtige Antwort ist, Möglichkeit C, sind 109.
Okay.
Ja, bleibt also bei einem Punkt. Aber jetzt kommt bestimmt in der letzten Frage der zweite noch hinzu. Ja, ich möchte nochmal zurück in die Teestube im Werdener Gymnasium. Und Tee ist ja bekanntermaßen ein Heißgetränk und Aufgussgetränk. Ja, und wird gewonnen aus der Teepflanze. Ja, werdet ihr sicherlich alle wissen, wenn ihr in der Teestube immer gespielt habt. Wie ist denn die Lebenserwartung von Teesträuchern überhaupt? Werden die so 5 Jahre alt, Teesträucher? Oder werden die 30 bis 50 Jahre alt? Oder werden die bis zu 100 Jahre alt?
Markus, auch da muss ich rechnen, nehmen wir die goldene Mitte 30 bis 50.
Ja, hätte ich vielleicht auch genommen. Es ist aber, leider sind es bis zu 100 Jahre
Okay.
so alt, wie die Schachfreunde werden auch dann jetzt bald werden. Und so ergibt am Ende alles Sinn. Okay, ein Punkt. So, dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst und für die ganzen tollen Geschichten. Für die schönen Fotos, die du mir gezeigt hast. Vielleicht nehmen wir davon mal noch was mit in die Festschrift. Die sehen wirklich toll aus.
Können wir gerne tun. Auch von
Und
meiner Seite vielen Dank.
Das letzte Wort, also Schlusswort, gehört dir, gehört den Gästen. Und die Frage wäre einfach, ja, wir haben jetzt viel Historie über den Verein gehört. Was glaubst du denn, was so die Perspektive ist? Was wünschst du dem Verein?
Also langfristig wäre ich, glaube ich, zufrieden, wenn wir über einen längeren Zeitraum 100 oder mehr Mitglieder haben, weiterhin aktive Jugendarbeit hinkriegen. Sportlich, glaube ich, sind wir auch sehr gut aufgestellt. Vielleicht so als kurz-mittelfristiges Ziel, bisschen Entzerrung zwischen Mannschaft 2 und 3 und 4. Da sitzen wir ja zurzeit mit zwei Mannschaften der Verbandsklasse und einer der Verbandsliga. Schön wäre es natürlich, wenn wir da vielleicht auch mit der zweiten Mannschaft, das ist jetzt so das nächste Ziel, so sportlich in die Verbandsliga kämen und uns da etablieren. Dann hätte zum Beispiel ein Jugendlicher, der sich entwickelt, die Möglichkeit praktisch von Mannschaft zu Mannschaft nach oben zu gehen und die Sprünge wären nicht so groß. Inzwischen ist ja der Abstand zwischen erster und zweiter Mannschaft tatsächlich 3 Spielklassen. Das ist ein bisschen viel. Da müssen wir eigentlich. Ich wehre mich nicht dagegen, wenn wir irgendwann 120 oder 130 Mitglieder haben. Und wenn unsere Jugendmannschaft in der Jugendbundesliga spielt, wäre das natürlich auch ein wunderbarer Erfolg.
Gut, dann vielen Dank.
Nichts zu danken.